Servus und grüß Gott zu einer neuen Folge von
Bits, Buffs und Bildung.
Ratatata, ein drittes Mal. Gleicher Spruch, nochmal viral. Jeder Song ein Treffer und ich liefer weiter Brette, denn ich zeige stolz das Zepter, ich bin Admiral. Hab die Jungs mit eingepackt, hate schon im Leichensack. 9 Jahre schon im Biss verbracht und trotzdem niemals klein gemacht.
Will das Haus. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zur neuesten Folge von Bits, Buffs und Bildung. Heute haben wir einen besonderen Gast, bei dem ich mich frage, ob er überhaupt noch weiß, wie sich Stille anfühlt. Denn er ist seit gefühlt der Erfindung des Internets, oder sagen wir mal seit gut 2015, eine feste Größe in der deutschen YouTube- und Twitch-Welt. Man kennt ihn vor allem, wenn er sich mal wieder stundenlang durch irgendein Mario- oder Zelda-Level quält und dabei, redet. Wenn er nicht gerade streamt, nimmt er mit seinem Kumpel Seo den Podcast Einer von den Guten auf. Heute ist er also quasi fremdgegangen und bei uns gelandet, freut mich sehr. Nebenbei hat er noch eine eigene Modemarke am Start, sammelt mit seiner Community unter Hashtag HübiCharity beeindruckende Summen für den guten Zweck und pflegt einen Humor, der, sagen wir mal, speziell ist. Man liebt ihn oder man schaut halt den nächsten Clip ohne Kontext. Ich bin gespannt, was er heute alles zu erzählen hat, wenn er mal nicht selbst die Fragen stellt. Begrüßt mit mir ganz herzlich Tobias Hübi Hübenthal.
Einen wunderschönen guten Tag. Also bis zum Ende dachte ich mir so, wow, wirklich, wirklich gut. Und dann wurde hier einfach mein Humor diffamiert. Das ist ja unglaublich.
Google, ich kann nichts dafür. Also
nein.
Cool. Also.
Tatsächlich gut recherchiert weitestgehend. Was mir da jetzt noch ein bisschen gefehlt hat, war tatsächlich so, der YouTube-Aspekt. Also es stand ja drin, dass ich seit 2015 den Kanal betreibe. Das ist richtig. Also ich habe am 4. März 2015 den Kanal gegründet und ich glaube am 6. März da mein erstes Video hochgeladen. Und ich sag mal, gerade Twitch oder Streaming ist eine Sache, die natürlich schon immer irgendwie ein fester Bestandteil war. Also fast jeder Gaming-YouTuber verirrt sich irgendwann in seinen ersten Livestream, weil einfach der Austausch mit der Community da viel direkter ist. Aber ich glaube, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Aber YouTube ist eigentlich bis heute immer noch, sag ich mal, wenn man es jetzt auch ganz wirtschaftlich sehen will, eigentlich immer noch meine Nummer 1 Einnahmequelle. Und auch wenn man es auf die Arbeitszeit pro Woche rechnet, würde ich schon noch sagen, immer mein Nummer 1 Medium. Also Twitch wird größer. Gerade seit letztem Jahr habe ich es noch mal ein bisschen mehr fokussiert, weil ich einfach merke, dass meine Leidenschaft ein bisschen mehr in die Live-Richtung geht. Aber gerade YouTube ist sehr groß. Also ich habe ja mittlerweile viele Kanäle, die bespielt werden, nicht mehr von mir selber. Ich bin ja mittlerweile nicht mehr allein unterwegs, sondern habe ja schon ein Team, was mit mir da arbeitet. Aber ich sag mal, wirklich aktiv bespielt werden da ja, also von mir mit Aufnahmen und so, wirklich 2 Kanäle mit täglich Videos. Also das hat da noch ein bisschen gefehlt. Ansonsten sehr gut recherchiert Google.
Ja, ich war auch überrascht. Ich habe das vorher mal so blank laufen lassen und da kam dann echt so, man würde sagen, 8 Seiten oder so zu dir. Oh Gott. Alles mal durchgelesen. Ist natürlich inhaltlich noch viel mehr jetzt. Der hat das jetzt nur verpackt in der Einleitung. Also das stimmt, YouTube kommt tatsächlich zu kurz. Es war in dieser größeren Recherche schon auch ein größeres Thema dann. Also nicht nur, dass du damit angefangen hast, ja, scheinbar. Also ich habe jetzt deine Karriere jetzt nicht verfolgt, aber es gibt ja so ein paar. Ich habe auch das ATV-Interview gesehen, wo du ja auch so ein bisschen erzählt, wie das so entstanden ist. Und ja, ich kann mir das schon vorstellen. Also YouTube hat halt auch einen gewissen dauerhaften, also wenn ich jetzt das machen würde, würde ich auch auf etwas setzen, wo man halt über längere Zeit auch die Sachen anschauen kann. Bei Twitch habe ich so das Gefühl, ist das immer so, man schaut halt mal, ob der gerade online ist, aber man schaut jetzt selten ältere Sachen an, oder? Also ich gucke selten rein, aber wenn ich reinschaue, gucke ich live. Und bei YouTube kann man ja auch mal Sachen, die 3-4 Wochen alt sind, schauen und das ist ja auch normal.
So. Absolut, absolut. Das ist auch das Schöne an YouTube. Wie du sagst, ich glaube, 3-4 Wochen ist sogar noch recht aktuell. Ja. Es ist recht normal, dass YouTube gerne mal Videos irgendwie in den Algorithmus oder auf die Startseite spült, die dann doch mal 2, 3, 4 Jahre alt sind. Aber das ist ja das Tolle, dass ja YouTube wirklich eine Art Archiv ist, ein dauerhaftes Archiv. Also ich glaube, YouTube wurde ja 5 oder 7, ich verwechsel die beiden Zahlen immer, gegründet. Und du findest ja heute noch die Videos von 2007 online. Also das ist ja wirklich echt cool, dass man da wirklich einfach kostenlos Videos hochladen kann, die dann ja jetzt mittlerweile über 18 Jahre archiviert sind, immer noch anschaubar sind, ohne auf irgendeine Funktion zu verzichten. Außer mal so kleine Gadgets wie irgendwelche Texteinblendungen, die es jetzt heute nicht mehr gibt, die man damals noch direkt über YouTube machen konnte. Aber definitiv und auch aus wirtschaftlicher Sicht ist da YouTube viel spannender, weil wenn man zum Beispiel einfach mal das simple Beispiel Urlaub nimmt, wenn ich mal eine Woche oder zwei Wochen mit meiner Familie wegfahren will, dann falle ich auf Twitch für zwei Wochen aus, außer ich fange an im Urlaub zu arbeiten, aber dann kann man drüber streiten, ob man das ganze Urlaub nennt. Und für YouTube kann ich einfach davor zwei Wochen Gas geben, ein paar Videos vorproduzieren und die dann, während ich weg bin, einfach Stück für Stück freischalten lassen. Also YouTube ist definitiv die, sag ich mal, sicherere und planbarere Variante von den beiden.
Ja, planbar. Also das ist auch etwas, da muss ich sagen, großen Respekt, weil planbar ist ja in deinem, sag jetzt mal, in deinem Berufsfeld eher weniger. Ich habe da vor kurzem auch wir haben Digital School Story an der Schule gemacht, da muss man quasi ein 18-stündiges Projekt mit der Klasse durchführen, man muss, darf. Dann auch, ja, es kostet schon auch ein bisschen was. Und genau, da wird man dann begleitet. Und Ziel ist ein TikTok-Video zu einem Thema aus dem Lehrplan, also man versagt in Biologie, Nachhaltigkeit, Einfluss des Menschen aufs Ökosystem zum Beispiel. Und haben dann welche plastikfrei Leben-Challenge gemacht und so weiter und haben das dann professionell geschnitten oder probiert zumindest. Also war auch wirklich gut. Und auch andere Themen wurden abgearbeitet. Und da hat man dann auch Kontakt mit einem. Das ist, gehört zu dem Programm dazu, dass du einen Profi-Content-Creator dann zugewiesen bekommst, der auf Instagram auch tätig ist mit, weiß ich nicht, glaube 1,5 Millionen Followern oder sowas. Also schon einer, der sich auch auskennt. Und der hat es eben auch gesagt, also ja, man kann es schwer kalkulieren. Also ich glaube, dass das bei Twitch auch nochmal so ist, aber bei Insta oder bei seinem Content ist es schon so, dass es nicht immer gleich ist. Und TikTok kann man ganz schwer kalkulieren. Also es gibt Videos, wo er überhaupt nicht versteht, wieso die so gut gegangen sind und andere, wo er echt eine Woche dran gehockt ist, die gingen dann nur mittelmäßig. Also das ist echt, also ich könnte nicht ruhig schlafen ohne mein Beamtengehalt, das muss ich ehrlich sagen, weil das war auch eine Entscheidung, das zu machen, zu sagen, naja, gehe ich jetzt den Weg oder mache ich was anderes. Ich habe tatsächlich auch Kommunikationsdesign an der FH überlegt und wollte genau das auch machen, sowas. Wie früher gab es ja den Begriff Content Creator nicht, aber halt sowas wie Website Creator oder sonst was. Aber dann hieß es immer, nee, da musste ich selbstständig machen. Und dann war das einfach für mich gegessen. Also ich weiß nicht, wie du, siehst du es positiv, dass du sagst, ja, endlich, weil ich glaube, du warst ja auch, also du hast eine Ausbildung gemacht oder ich weiß nicht, studiert oder wie auch immer, aber du hast ja einen Beruf gelernt, wo du ja das hättest auch einschlagen können. Also warum?
Definitiv, also ich, das war allgemein ganz spannend. Also das Thema Berufswahl war bei mir ganz lange so ein Fragezeichen. Also ich habe ja quasi, also 2015, wo ich ja den Kanal Hübi gegründet habe, der jetzt dann auch so groß geworden ist. Also vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, wer es aus dem Intro noch nicht mitgenommen hat. Also Hübi ist einfach nur eine Spitznamenversion von meinem Nachnamen. Ich hieß seit der 6. Klasse schon so, weil wir mehrere Tobis in der Klasse hatten und dann wurden mir einfach alle mit dem Nachnamen angesprochen. Und das ist dann einfach geblieben für immer. Ich glaube, es sind ausschließlich meine Eltern und meine Freundinnen. Ich glaube, die nennen mich noch Tobi, aber ansonsten wirklich jeder, auch meine Kumpels alle. Also das war schon mein Name, bevor ich YouTube gemacht habe. Nee, aber schon vor dem Kanal habe ich mich schon immer wieder in Videos probiert. Also ich hatte davor wirklich 2, 3 andere YouTube-Kanäle, die ich in keinster Weise professionell betrieben habe. Wir hatten auch damals eine ganz gruselige Internetleitung. Da hat ein Video-Upload teilweise 5 Stunden gedauert. Und das war ganz, ganz schwierig. Aber irgendwie so ein bisschen, glaube ich, so dieses vor der Kamera stehen, das steckte schon immer so ein bisschen in mir. Ich habe auch früher ganz viele so Lego-Stop-Motion-Videos gedreht mit der Digitalkamera von meiner Mama. Ganz, ganz gruselige Qualität. Aber ich glaube, so ein bisschen dieses Thema Videoproduktion, das steckte schon immer so in mir drin, diese Faszination irgendwie Bewegtbildgeschichten zu erzählen, wenn man es jetzt mal ganz plump ausdrücken will. Ich glaube, das war schon immer bei mir drin. Nee, so in der 10., 11. Klasse, also ich habe ganz normal mein Abitur gemacht, und da kommt dann natürlich irgendwann die Frage, ja, was willst du danach machen? Und zumindest mir kam es immer so vor, dass eigentlich für Abiturienten war eigentlich mehr der einzige Weg Studium. So alles, die Lehrer haben immer davon geredet, aufs Studium vorbereiten und irgendwie, man war ja auch so, ja, studieren ist ja irgendwie so das Höchste, was man machen kann, und wenn ich jetzt schon mein Abitur mache, dann will ich ja auch quasi das Maximum dann danach ausnutzen, und mit dem Abitur öffne ich mir ja quasi die Tür zur Uni. Und dann war ich so ein bisschen so, ja, will ich Informatik studieren, weil Informatik hatte ich schon immer gute Noten und hat mir Spaß gemacht, und dann war ich mir aber gar nicht sicher und habe habe wirklich dann das Thema auch wirklich weit vor mir hergeschoben. Meine Mom wollte dann tatsächlich immer so, dass ich eher so ein bisschen was Sicheres mache. Die hat mir aber nie reingeredet. Also es ist auch wichtig, wenn ich jetzt immer irgendwie sage, meine Mom wollte oder mein Dad wollte, dann waren das wirklich immer nur Ratschläge. Die haben mich nie zu irgendwas gezwungen oder so. Aber die fand's, ich hätte es gut gefunden, so ein bisschen in deine Richtung, dass ich sowas so Beamtenmäßiges mache. Ich hatte dann auch mal es gab mal so einen Beamtentest dann, den man schreiben konnte, wo man so ein bisschen so eine Berufsorientierung dann bekommen hat, welcher quasi staatliche Beruf zu einem passen würde. Und weil ich dann wohl irgendwie in Mathe und im räumlichen Denken und so in diesem ganzen Naturwissenschaftlichen wohl da recht gut abgeschnitten habe, habe ich dann so ein Empfehlungsschreiben fürs Finanzamt bekommen, dass ich doch bitte im Finanzamt anfangen soll. Und meine Tante und meine Mom waren da so, ja toll, ist doch super. Und mein Dad ist, glaube ich, 10 Tode gestorben, weil der ist selber auch selbstständig. Der ist quasi im Werbe- und Medienbereich ist der unterwegs. Und der hat mich dann irgendwann so beiseite genommen. Ich weiß noch, wir saßen dann bei McDonald's und meinte dann so, also es ist ja jetzt alles schön und gut, aber also du musst ja jetzt nicht ins Finanzamt gehen. Und dann hat er mir halt auch so gesagt, ja, wenn ein Studium nichts für dich ist, dann probier's doch mal mit einer Ausbildung. So, man kann nach einer Ausbildung immer noch ein Studium hinten dranhängen. Gerade wenn man mit 18 sein Abi macht, dann hat man mit 21 seine Ausbildung fertig. Und mit 21 kann man noch ganz entspannt studieren gehen, also ganz ohne Probleme. Und dann war ich so, ja, mach ich. Und dann habe ich mich bei, glaube ich, 3 oder 4 Informatikfirmen beworben. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, ob vielleicht war mein Anschreiben irgendwie gut oder zumindest besser als das meiner Mitschüler. Ich habe von allen 4 Firmen dann eine positive Rückmeldung bekommen und war dann bei einer, die bei mir in der Nähe war, und die haben mich dann auch direkt genommen. Und da war ich so, alles klar, nehme ich das. Und das hat mir auch ganz gut gepasst, weil ich dann wusste, okay, eine Ausbildung nimmt mich bei weitem nicht so viel in Anspruch wie ein Studium. Dann kann ich ja mein YouTube-Ding weitermachen. Also das war schon immer so ein bisschen im Hinterkopf. Und also dann habe ich eine Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung gemacht, also ganz normal der Programmierer, und wurde dann auch danach übernommen als IT-Consultant. Also im Endeffekt die Software, die meine Firma gemacht hat, habe ich dann quasi beim Kunden installiert, bin dann auch zum Kunden hingefahren, habe dann mit ihm quasi geschaut, dass man die Lösung quasi auf seine Bedürfnisse anpasst, also so ein bisschen Personalisierung des Softwares, ging so um Rechnungsverarbeitung. Und auch dafür habe ich mich entschieden, weil ich wusste, ich kann da viel Homeoffice machen und kann währenddessen meine YouTube-Videos machen. So, und das steckte schon immer ein bisschen in mir drin tatsächlich. Und ja, ich habe dann Ende 2015 ging die Ausbildung los und da hatte ich dann eben meinen YouTube-Kanal schon. Und kurz zusammengefasst, ich sag mal, die Firma, an der ich meine Ausbildung gemacht habe, die war in einer sehr turbulenten Zeit, als ich da kam. Mein Ausbilder hat dann auch irgendwann die Firma verlassen, weil er mit der Führungsetage unzufrieden war. Dann wurde die Firma aufgekauft. Es war ganz viel Tumult und ich bin halt so ein bisschen unter die Räder gefallen. Also die hatten halt wirklich viel zu tun, aber jetzt nicht noch Zeit, sich um den Azubi zu kümmern. Und dementsprechend hatte ich wirklich, wirklich viel Leerlauf. Ja, und in der Zeit habe ich halt, als ich dann auf Arbeit saß, halt, was weiß ich, meine in Photoshop meine Thumbnails zusammengebaut und habe Kommentare beantwortet. Also ich habe auch schon auf Arbeit quasi extrem viel YouTube gemacht. Und es ist jetzt so im Nachhinein, wenn man mich immer fragt, so war das Glück oder, sage ich mal, irgendwie geplant oder kalkuliert, dass du erfolgreich wirst. Glück ist immer ein großer Teil, aber ich habe schon wirklich mein ganzes Leben darauf ausgerichtet. Und um jetzt deine Frage zu beantworten, wie es mit dem sicheren Gehalt aussieht, habe ich mir tatsächlich nie groß Gedanken gemacht. Also ich habe irgendwann so ein bisschen angefangen, ich war immer jemand, ich habe weit in die Zukunft gedacht, und was ist, wenn ich in 10 Jahren nicht mehr genug verdiene oder in 5 oder in 15 oder in 20. Ich war auch immer so jemand, der so ganz weit in die Zukunft gedacht hat. Und irgendwann habe ich mal so ein bisschen mich gefragt, warum sind häufig erfolgreiche Menschen, warum sagt man immer so ein bisschen, die wirken doch so blöd oder so dumm, warum sind die so erfolgreich? Und da habe ich dann irgendwann für mich so ein bisschen festgestellt, das ist eigentlich genau das Smarte. So dieses nicht alles 10 Jahre in die Zukunft kaputt denken, sondern einfach mal ein bisschen nach Bauchgefühl handeln und ein bisschen drauf vertrauen, so das wird schon. Und bisher funktioniert es sehr gut, es geht immer noch aufwärts, wer weiß wie lange. Wenn es irgendwann vorbei ist, dann sage ich, war eine schöne Zeit und dann suche ich mir irgendeinen anderen Job. Das kriege ich schon irgendwie hin, da vertraue ich auf meine Fähigkeiten.
Ja, das also ja, also ich kann das absolut nachvollziehen. Und wenn ich so ein bisschen, ich interessiere mich schon auch immer für so Karrieren. Also ich lese dann immer so ein bisschen über manche Leute, die mich faszinieren. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich den Content irgendwie gut finde oder schlecht finde, sondern es ist einfach, ich habe bei Twitch auch die beiden biografischen Bücher zu Montana Black gelesen, weil mich das einfach interessiert hat. Nicht, weil ich die Person irgendwie gut finde oder weil ich den Content gut finde, sondern einfach solche Wege interessieren.
Weil, Biografien sind sehr spannend, ja, das stimmt.
Also es ist wirklich spannend zu sehen, wie kommt jemand erstens dazu und wie kam es dann zu dem Erfolg, beziehungsweise wie bleibt dieser stetige Erfolg, auch wie nimmt derjenige den Erfolg wahr, wie verarbeitet er das? Und das, ich fand die zwei Bücher echt gut und auch aufschlussreich. Und das zeigt aber auch so ein bisschen, wie unplanbar das Ganze immer ist. Also als Eltern macht man sich halt schon Gedanken und so ging es deinen sicher auch. Und mir geht es ja jetzt auch als Eltern so und als Lehrer ja auch. Also das ist ja so, ich habe ja auch Schüler, die YouTube-Videos machen. Und da sind Schüler dabei, die haben auch ihre 80.000 Views und so und machen das auch recht jetzt schon toll. Und wir haben auch Leute, die TikTok-Videos machen, die dann auch schon erfolgreich sind mit Millionen Klicks und so weiter. Aber ich glaube, dass die Eltern und insbesondere auch, glaube ich, die Lehrer, also das Lehrerkollegium insgesamt, das immer noch so als absolutes Hobby und auch immer so ein bisschen mit Argwohn sehen, weil das zieht natürlich Ressourcen von der Schule ab. Ich meine, das wirst du hast ja in der Arbeit selber gesagt, wenn jetzt los gewesen wäre, wäre das ja nicht möglich gewesen. Und in der Schule, ja, wenn du das Abitur machen möchtest, dann zieht es natürlich Ressourcen ab. Und dann heißt halt immer, ja, für was? Es ist ja eigentlich nur ein Hobby. Aber wenn das eine Leidenschaft ist, und das kann man ja, das, also du weißt es ja am besten, also es war ja eben überhaupt nicht vertane Zeit, sondern es war ja genau das Richtige, weil ohne diese viele Zeit, die du investiert hättest, schon während der Schulzeit, hat sich ja am Ende nicht so leicht getan, dich dann auch zurechtzufinden. Ist es natürlich ein Berufsfeld und das ist auch der Grund, warum ich dich angebettelt habe, hier Gast zu sein.
Das stimmt doch gar nicht. Ja, nein, du hast einfach nur gefragt, bist du dabei und ich habe zugestimmt. Jetzt tu doch mal nicht so.
Ich bettel immer. Und in eurem Metier ist es echt extrem schwierig, jemanden zu finden. Also ich habe wirklich schon 20 Mails rausgehauen an die unterschiedlichsten Content-Creator und ich habe, das muss ich jetzt hier auch mal sagen, also ohne eine Bekannte, die Sabrina, die mir den Stephen Heng, glaube ich, den kennst du auch,
ja.
Von Media for You und Start into Media zum Beispiel, da war ich auch mit zwei Schülern und auch die Letizia, die war ja auch schon zu Gast hier bei mir, also ohne die Sabrina, die da auch gearbeitet hat und die ich halt zufällig kannte, die gesagt hat, ja, ich schau mal, ich finde schon wen für dich. Weil ich habe echt gejammert und habe gesagt, man, das kann doch nicht sein. Wie kann das sein, dass ich jetzt 20 Mails mir aus den Rippen leier und keine Antwort kommt? Aber dann, es ist halt Zeit ist Geld. Also ich meine, du redest jetzt hier mit mir und dafür kriegst du halt auch nichts. Ich kann dir nichts geben, ich habe kein Budget und das ist jetzt pures Engagement, das du machst. Ja. Und ich kann dann auch jeden, sag mal, Selbstständigen verstehen, der sagt, naja, toll, aber ich in der Stunde gehen mir halt 200 Euro flöten oder so. Habe ich jetzt gerade nicht so die Lust drauf. Also ich habe da schon Verständnis für, aber es ist halt auch für uns schwierig dann, wenn wir jetzt für, jetzt in dem Fall Eltern und Lehrer, auch mal Leute ja vorstellen wollen oder überhaupt mal den Werdegang und was heißt überhaupt Medienschaffender in der heutigen Zeit, ja, dass man das Bild, das wir haben, wir Eltern und auch wir Lehrerinnen und Lehrer, dass man das so ein bisschen gerade rückt, weil ich glaube, das ist schon ein bisschen schief. Also ich bin mir nicht sicher, aber für Medien, also für uns, für meine Generation, ja, ich bin jetzt fast 50 und für meine Generation ist medienschaffend ja aus der Jugend jemand, der, was weiß ich, in einer Serie wie Knight Rider oder sonst wo mitgespielt hat.
Ich meine, Superstar. Der gute David.
Ja, Superstar. Ja, wenn du sagst, oh krass, wenn du mal Schauspieler bist, ja, wenn du mal vor der Kamera stehst. Das hat sich ja alles relativiert und für uns auch, ja, heute kann ja jeder vor die Kamera gehen, ne, so ungefähr. Ja, ja, schon. Aber es kann nicht jeder erfolgreich sein vor dieser Kamera, wo der da steht, weil sonst hätten wir ja überhaupt keine, die hervorstechen. Und der Unterschied ist, glaube ich, den wenigsten klar, dass sich selbst ZDF und ARD und die Medien, mit denen wir aufgewachsen sind, ich hatte ja noch nur 4 Kanäle auf dem Fernseher, irgendwann kam dann noch ProSieben, RTL und Sat.1 dazu, aber dass die jetzt auch auf Twitch zu finden sind zum Beispiel, das wissen ja die wenigsten. Und dass es dafür eigene Moderatoren gibt und eigene Contents, ja, die da ja auch live teilweise gestreamt werden, irgendwelche Events und so weiter. Das ist ja so, ne? Und das finde ich, geht ein bisschen verloren. Und ich glaube auch, das ist so der Grund, warum es dieses Media for You auch gibt, dass man so ein bisschen an die Jugend und auch uns auch, Lehrer, einlädt, da auch teilzuhaben. Und da bist du ja auch ein Teil davon. Und daher bin ich überhaupt drauf gekommen. Ich habe dich da gesehen, du warst da in so einem Live-Podcast. Auch Letizia war ja auch Moderatorin, du warst Moderator. Es ging, glaube ich, um Gaming und Quereinstieg. Ich glaube, Vincent von GameStar war da auch Gast und so weiter. Da haben wir ein bisschen zugehört. Das war ganz spannend. Und ja, wie du sagst, also so ganz ist es ja nicht wahr, dass du da kein festes Berufsding aufbaust. Du wirst ja gebucht. Also du scheinst ja irgendwas zu haben, was einen Moderator auszeichnet.
Ja, ich denke, oder? Gerade wenn man, also es kommt natürlich immer auf den Content an, aber gerade jetzt, wenn man Streamer ist oder jetzt auch auf, sag ich mal, YouTube eher Videos produziert, die auf der Persönlichkeit basieren, also quasi, bei mir ist es ja wirklich so, ich spiele im besten Fall ein bisschen schwerer, sogar vielleicht ein bisschen so schwer, dass man es als Privatperson nicht spielen würde, dass man sich eben ein Video dazu anguckt und dann gerne dem langsamen, aggressiven, psychischen Verfall einer Person zuguckt, wie sie sich durch irgendwelche schweren Challenges durchboxt. Da kommt es natürlich schon darauf an, dass du unterhaltsam bist. Und ich sag mal, gerade im Gaming-Bereich gibt es zwei Arten, erfolgreich zu werden, würde ich sagen. Das ist einmal meine Art, dass man sich einfach kreative Ideen überlegt, wie man Spiele auf eine Art und Weise spielt, wie es vielleicht der normale Gamer zu Hause nicht tun würde, und man durch seine Ideen und dann vor allem auch, blöd gesagt, durch sein dummes Gequatsche einfach unterhält und irgendwie einfach kreativ ist. Oder die zweite Variante ist, dass man einfach extrem gut ist. Na, also dass man wirklich weit über vom Können her weit über anderen Spielern ist. Und da macht es einfach Spaß, Leuten zuzugucken, wie sie andere Spiele in Grund und Boden spielen. So, ich bin jetzt nicht so talentiert in Spielen, die jetzt irgendwie in der breiten Masse beliebt sind. Das heißt, ich musste dann den kreativen, unterhaltsamen Weg gehen. Und da muss ich auch sagen, toi, toi, toi. Ich habe, glaube ich, meine extrovertierte Art ein bisschen von meinem Papa. Also allgemein, das finde ich sehr, sehr spannend. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich kann alle meine Charaktereigenschaften weitestgehend ziemlich gut auf meine Eltern zurückführen. Also ich glaube, gerade so den Arbeitswillen und auch so dieses lange Aufbleiben und Projekte durchziehen, komme, was wolle, das habe ich sehr von meiner Mama. Also ich habe, meine Mama hat eine sehr, sehr, sehr starke Arbeitsmoral, die, ich frage mich teilweise, wie die das macht. Also das sind immer so simple Dinge, wie sie feiert ihren Geburtstag mit ihren Freunden und Freundinnen. Bis 5 Uhr früh sitzt sie da noch im Garten am Lagerfeuer. Und dann steht sie einfach um 7.30 Uhr auf, auch wenn sie vielleicht das ein oder andere Bierchen am Vorabend getrunken hat, und räumt von 7.30 Uhr bis 9 Uhr alles auf mit 2,5 Stunden Schlaf, und du merkst es nicht. Und ich bin so, wie machst du das? Wie? Sag's mir. Aber ich glaube, so ein bisschen, das habe ich von ihr. Und gerade diese extrovertierte, entertainende Art, dieses auch, ja, diese sehr laute Stimme, so, das habe ich alles von meinem Papa. Also der sagt mir auch immer wieder, wenn er nochmal 30 Jahre jünger wäre, er wird genau den gleichen Berufsweg einschlagen wie ich. Also es ist sehr, sehr spannend. Und so habe ich ganz viele Charaktereigenschaften, wo ich sage, ah, das habe ich, da hat der liebe Gott mir ein bisschen was von meiner Mama gegeben, und da hat er mir ein bisschen was von meinem Papa gegeben und hier wieder von meiner Mama. Aber um noch zu deiner Frage oder zu deiner These von vorhin zurückzukommen, die fand ich sehr spannend. Du meintest ja, dass in deiner Generation so ein bisschen der Beruf des Influencers noch so ein bisschen, ja, in Verruf ist, oder dass das Bild noch ein bisschen gerade gerückt werden muss, hattest du ja, glaube ich, gesagt. Ja. Das kommt daher, dass dieses Berufsfeld absolut bunt gemischt ist, was die Leute angeht. Und ich kann die Leute verstehen, die ein bisschen ein negatives Bild haben. Das hat übrigens in deinem Intro noch gefehlt, das kommt mir gerade. Ich habe ja auch noch ein eigenes Management, also wo ich quasi einfach so für 9 bis 10 Leute so andere Creator so ein bisschen so Werbedeals vermittle, wirklich in einem ganz kleinen Rahmen. Ich würde nicht sagen, dass wir eine große Influencer-Agentur sind. Es ist eher so ein, ich habe mir all meine Leute geschnappt und habe sie unter einem Firmennamen zusammengepackt, dass man so ein bisschen professioneller nach außen auftritt. Und es stimmt schon, dass du da wirklich alles dabei hast. Jetzt habe ich da viele gute Freunde dabei. Das heißt, ich will hier in keinster Weise schlecht über sie reden. Aber selbst nur in diesem ganz kleinen Kosmos hast du wirklich von der, so diese Spanne von einem absolut strukturierten Arbeiter, der feste Termine hat, der schnell, zuverlässig antwortet, sich an Deadlines hält, bis hin zu wirklich jemandem, der ja, 4 Uhr nachts ins Bett geht, 15 Uhr aufsteht, erst nach 3 Tagen auf irgendwas antwortet und sich dann beschwert, wenn einmal eine Korrektur zu irgendeinem Video kommt, welches er für eine Werbezusammenarbeit abgeben musste. Und das ist ganz häufig, also ich würde wirklich sagen, in 90-95% der Fälle darauf zurückzuführen, ob davor gearbeitet wurde. Also du erkennst bei sehr, 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 sehr vielen Content-Creatern, ob sie davor in einem festen Arbeitsverhältnis waren oder ob sie aus der Schule beziehungsweise aus der Uni direkt in die Selbstständigkeit gestolpert sind. Das ist wirklich, das ist ganz krass. Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Immer wenn man das Gefühl hat, boah, der ist strukturiert, dann hast du in 9 von 10 Fällen hast du einen beruflichen Background. Und wenn du dir denkst, boah, der ist irgendwie schon so ein bisschen so ein Haudegen und irgendwie, ja, so mit Terminen und so ist gar nicht seins, dann häufig aus der Schule direkt in die Selbstständigkeit gerutscht. Und natürlich gerade die dann jünger anfangen, schon Content zu kreieren und dann eben in die Sparte fallen, dass sie aus der Schule direkt in die Selbstständigkeit rutschen, die werden auch tendenziell erfolgreicher. Erstens, weil sie jünger sind, dadurch auch die große jugendliche Zielgruppe mehr abholen. Und natürlich dadurch, dass sie früher angefangen haben, einfach mehr Zeit haben, erfolgreich zu werden. Das ist ja, es tickt ja auch immer so ein bisschen die biologische Uhr, jetzt nicht im Sinne davon, dass wir ins Grab beißen, aber es gibt, sag ich mal, wenig 40-Jährige, wo ein 15-Jähriger sagt, boah, der ist so cool, mit dem identifiziere ich mich. Gibt es auch, aber nicht so viele. Das heißt, je früher Leute anfangen, desto eher werden sie groß, aber desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie nie normal gearbeitet haben. Und dadurch hast du teilweise sehr, sehr große, erfolgreiche Creator, die hinter den Kulissen und auch teilweise vor den Kulissen, ja, sich sehr fragwürdig verhalten. Aber auch das sind, wie gesagt, nicht alle. Das Spektrum ist riesig und da ist es halt schwer, so einen Deckel über alle Content Creator zu packen. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum man tendenziell dann vielleicht eher negativ wahrgenommen wird, weil so tickt der Mensch ja leider, dass das negative News eher im Kopf bleiben und dass eher über negative Dinge geredet werden als über positive. Weil wenn irgendein Influencer sich irgendeinen gravierenden Fehltritt erlaubt und eine gewisse Größe hat, dann berichtet einmal wirklich jede Newsseite, teilweise sogar die Bild oder was auch immer darüber. Das kriegt jeder mit. Aber wenn irgendein Creator was Gutes macht, dann wird darüber nicht geredet. Kaum einer erzählt, wenn irgendwo Spendengelder gesammelt werden oder kaum einer erzählt, wenn jemand, was weiß ich, mit seinem Geld ein Tierheim gründet oder was auch immer. Und dadurch kriegt man halt immer eher das Negative mit, wobei es mindestens genauso viel Positives gibt.
Ja, das ist ja die Medienwelt, ne? Ich meine, die Leute.
Richtig.
Also Medien produzieren das, was die Leute wollen, was sie lesen wollen, was sie sehen wollen. Und das sind halt leider halt eher solche Schlagzeilen, ja, oder Artikel. Ja, absolut, stimme ich dir zu. Bei Lehrern ist ja ähnlich. Also es ist ja in jeder Berufsgruppe so, dass man der Lehrer ja nicht unbedingt mit immer was Positivem verbindet, ja, sondern da hat man bestimmte Vorurteile über diese Berufsgruppe. Aber der Unterschied ist, dass wenn ich jetzt sage, ich rede über eine Berufsgruppe, dass ich immer noch nicht das Gefühl habe, dass Influencer für viele von uns und in unserem Alter als ja, eine Berufsgruppe, weil da kommt sofort das Argument, da gibt es keine Ausbildung dafür, das ist kein Beruf. Sondern das ist vielleicht ein Hobby, das dann irgendwie zu einer Selbstständigkeit führen kann. Aber eine wirkliche Ausbildung gibt es ja dafür nicht. Jetzt kenne ich mich nicht gut genug aus, um zu sagen, naja, gut, ich weiß, es gibt eine Schauspielerausbildung, okay. Ob man Moderator als eher nicht, also es sind halt meistens
Ich glaube auch nicht. Maximal Radio ist, glaube ich, möglich, ja, genau. Was so in die Richtung geht.
Ja, das hat die Letizia mal erzählt, genau. Also Radiomoderator, da gibt es entsprechende. Aber ansonsten rutschst du halt in sowas rein. Das sagst, ich studiere Journalismus und bin Wissenschaftler noch dazu und dann werde ich halt Wissenschaftsjournalist. Also ich bin ja Chemielehrer und Biolehrer und wir haben halt auch unsere YouTube-Kanäle und einer ist halt zum Beispiel, musste wissen, der ist halt schon älter von MIT und die MIT hat ja einen Doktor in Chemie. Das heißt, die hat Chemie studiert, ihren Doktor gemacht, hat dann noch im Bereich Journalismus viel gemacht und ja, ist jetzt natürlich zum Beispiel unter anderem Moderatorin von Quarks und Co. Und so weiter. Das heißt also, um in die klassische Medienlandschaft zu kommen, ist es, glaube ich, immer noch so, da muss man schon einiges vorweisen können. Und es wird dann auch irgendwie als wertiger wahrgenommen, glaube ich, insbesondere bei uns. Ich glaube, die Schüler gar nicht. Also das kann ich mir nicht vorstellen, nicht aus dem, was ich so mitbekomme. Aber in meiner Generation, so ein Fernsehmoderator, das hat halt immer so, ja, der hat halt bestimmt das und das und das alles hinter sich. Und wenn ich dann sehe, ja, wenn man rumschaut, es gibt ja auch Online-Formate, generell auch auf ZDF, Twitch und so weiter. Das sind dann ganz anders, oder die werden halt ganz anders wahrgenommen. Das sind so irgendwelche, ja, das so Medienschaffende, irgend sowas. Also, und deswegen glaube ich, ja, yeah, aber deswegen ist es auch immer so ein schwieriges Thema. Und was ich ganz schwierig finde, ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast in deiner Schulzeit, ist, dass diese Berufsgruppe nicht nur nicht existent ist in den Köpfen als eine Ausbildung, ein Ausbildungsberuf spielt, also bei einer, wir haben in der 11. Klasse jetzt auch Berufsorientierung. Ja, und ich kann ja mich dem Beruf nur orientieren, wenn ich quasi auch einen klaren Verlaufsplan habe, wenn ich weiß, das und das muss ich machen oder die Ausbildung oder das Studium muss ich machen, um dann das zu werden. Aber den gibt es ja letztendlich nicht. Und insofern ist es auch schwer, sich in diesem Berufsfeld zu orientieren. Und ja, also habt ihr, also bei uns ist es nicht so, hat dich jemand darauf vorbereitet in irgendeinem Fach in der Schule, also wo medienschaffend, wo das irgendwie Thema war? Ich meine, Kunst malst du Bilder und dann, wenn du einen Kunstlehrer hast, der ein bisschen moderner orientiert ist, ist auch Video ein Thema vielleicht. Aber ganz ehrlich, hast du da das Gefühl, dass Schule in irgendeiner Form auf diese Berufsgruppe vorbereitet oder einen Beitrag leistet?
Gar nicht, gar nicht. Und da habe ich eine ganz lustige Anekdote, die sehr, sehr aktuell ist. Es war nämlich so, dass ich, wir haben ja jetzt Mitte Mai, ich glaube so im Februar, hatte sich eine Schülerin bei mir über Instagram gemeldet, die schon seit ein paar Jahren bei mir zuguckt. Und die kam so, ja, ich sag mal so aus der Ecke Hannover, Osnabrück, so in die Richtung. Ich will jetzt ja hier keine Adressen oder so raushauen. Und die hat sich bei mir gemeldet und meinte so, hey, wir sind jetzt in der 11. Klasse oder 12., ich weiß es gar nicht mehr. Und wir haben jetzt hier natürlich auch P-Seminare. Und ich fände es total cool, wenn du an unsere Schule kommst und quasi mal so einen Workshop hältst. Weil ich habe schon mal, das war letztes oder vorletztes Jahr, da habe ich an der Hochschule Ansbach, habe ich tatsächlich, ich glaube, 8 Stunden lang einfach nur über meinen Beruf geredet und da quasi die Kommunikations- oder ich weiß gar nicht, was Marketing, na, irgendwie so ein Studiengang in die Richtung, habe ich da quasi einmal wirklich alles erzählt. Na, also wie hat's angefangen, wie wird ein Thumbnail gebaut, wie schneidet man Videos, was hält die Leute dran, was sind die Tricks, wie funktioniert ein Werbeplacement, ne? Einmal alles das. Und da meinte die Schülerin, ey, das wäre doch total cool, wenn du das bei uns machen könntest. Und da habe ich gesagt, ja, kein Problem, ich will da jetzt auch kein Geld für. Es wäre halt einfach nur cool, wenn ihr mir die Anfahrtskosten und die Hotelkosten zahlt. Ne? Also, dass ich jetzt vielleicht nicht noch auf eigene Kosten dahin düsen muss. Aber wenn du irgendwie mit der Schule klärst, dass irgendwie einfach die Bahn für mich gezahlt wird und irgendwie so ein kleines Hotelzimmer irgendwo, muss nichts Teures sein, dann kann ich sehr gerne da mal einen Tag vorbeikommen. Und dann hat die das mit ihrem Lehrer abgesprochen und der war erst so, ja, ist total toll, machen wir gerne. Aber je näher dann der Termin kam, und das wäre jetzt eben Anfang Mai gewesen, hatte ich dann im April nochmal Kontakt mit ihm. Da war dann so, ja, also ich habe jetzt nochmal mit der Schulleitung geredet, die sind da jetzt nicht so überzeugt. Vielleicht können wir das Ganze auch nur online machen. Und da habe ich ihm gesagt, nee, also online, die schlafen mir alle weg. Also das lebt davon, dass ich da stehe, dass die mir in die Augen gucken können, dass die mir Fragen stellen können, dass ich denen in Person Sachen erzählen kann. Und ich habe dann auch nochmal gesagt so, ich möchte mich jetzt hier nicht profilieren, aber ich mache das wirklich gerne und quasi kostenlos. Ne? Also es geht ja wirklich nur, ich glaube, die Bahnfahrt hätte, ich glaube, hin und zurück 90 Euro gekostet und das Hotelzimmer hätte ich, glaube ich, für 60 Euro die Nacht bekommen. Also ich hätte ja irgendwie nur irgendwie diese 150 Euro irgendwie und dann so, ja, nee, das Geld können wir vom Schulbudget nicht locker machen und dann ist das quasi ins Wasser gefallen. Und da dachte ich mir dann auch irgendwie so, das ist doch so schade. Und jetzt hast du ja auch selber gesagt, es war total schwer, an den Content Creator ranzukommen. Ich kenne ja die Branche. Und jetzt so, ich glaube, jemand wie ich, der da Spaß hat, so ein bisschen jugendliche Aufklärungsarbeit zu leisten, wir sind in der Unterzahl. Es gibt viele Content Creator, die das gerne machen. Ich möchte mich jetzt hier gar nicht profilieren, dass ich da der Einzige bin. Aber es ist jetzt nicht so der Alltag, dass jeder Content Creator Spaß daran hat, mit Schülern und Studenten zu arbeiten und die über die Medienwelt aufzuklären. Ja, und dann ist das halt auch irgendwie dann so im Sande verlaufen. Und das fand ich dann auch irgendwie auch total schade, weil ich sowas in die Richtung gern viel mehr machen würde. Und die Schule hat jetzt, sage ich mal, zu meiner Zeit, jetzt reden wir noch von 2015, jetzt mich nicht nur irgendwie darauf vorbereitet, also Videoproduktion war gar kein Thema. Ich hatte einmal ein Wahlfach, glaube ich, Website-Programmierung hatte ich halt selber nochmal gewählt. Aber das war, da habe ich ein bisschen HTML-Tippen gelernt. Also das würde ich jetzt auch nicht sagen, hat mich in irgendeiner Art und Weise darauf vorbereitet. Und gerade heutzutage finde ich das ein ganz großes Problem an den Schulen, dass das gar nicht besprochen wird. Aber jetzt nicht so im Sinne von Leute darauf vorzubereiten, Influencer zu werden, sondern allgemein Medienkompetenz. Also das ist ja ein Riesenthema, wie gehe ich auf TikTok, Instagram, YouTube, wo auch immer mit meinen Daten um. So, man muss ja den Schülern irgendwie mal erzählen, so, wenn du ein Foto postest, die ganze Welt kann es sehen, pass mit deinen privaten Daten auf. Und dann, vor allem auch, wenn es dann so in Richtung geht, dass man auch mal Content produziert, das habe ich am eigenen Leib gemerkt, in dem Moment, wo meine Mitschüler rausgefunden haben, ich produziere Content, da wurde ich die ganze Zeit für verarscht. Das ist halt ganz normal. Das ist, Schüler denken da jetzt nicht drüber nach. So, ich weiß ja, wie Jugendliche ticken, ne? Die sind dann so, das ist der YouTuber. Und am Anfang sind halt die Videos auch nicht besonders gut. Dann wurden die sich immer rumgeschickt und dann wurde ich immer aufgezogen mit irgendwelchen Dingen, die ich in Videos gemacht habe. Und das sind alles Sachen, auf die musst du halt vorbereitet werden. Da muss jemand gesagt werden, das ist ganz normal. Und achte so ein bisschen drauf, wie du dich präsentierst, wie gehst du mit Rückschlägen um, wie gehst du damit um, wenn Gerüchte entstehen, das ist ja das nächste Thema, Cybermobbing, na, was passiert, wenn du irgendwie online die ganze Zeit irgendwelche bescheuerten Nachrichten bekommst, wenn irgendwelche Videos von dir mit blöden Bildern von dir erstellt werden, gerade jetzt, wo noch KI dazu kommt, kann man ja sich einfach nur ein Foto von dem Mitschüler nehmen und sagen, nimm diesen Schüler aus dem Bild und lass ihn irgendwas Dummes machen und dann wird das rumgeschickt in WhatsApp-Gruppen und das ist ja ein Riesenthema. Also das sollte eigentlich, also wenn es nach mir persönlich geht, das ist jetzt natürlich nur, ich laber blöd von außen rein, aber ich finde, Medienkompetenz sollte zumindest für ein paar Schuljahre ein festes Fach werden. Und da kommt dann auch rein, wie mache ich ein paar, da kommt ein bisschen Fotografie rein und da kommt ein bisschen Videoproduktion rein, da kommt vielleicht auch mal für eine Woche mal ein bisschen Podcastproduktion rein. Also einfach diese gesamte Technik und dann auch vor allem auch, wie gehe ich mit KI um? Also einfach, wir leben in einer Zeit, wo jedes Jahr neue technische Revolutionen kommen und da sollte es einfach ein Fach geben mit jungen Lehrern oder sei es externe, die dann da dazukommen, die einfach die Schüler so ein bisschen abholen und die so ein bisschen leiten, weil die Schüler werden sich sowieso damit beschäftigen. Die werden KI nutzen, die werden Videos machen, die werden Fotos von sich machen. Und dann hat man jetzt die Wahl, lässt man die das Ganze alleine machen und in all die Gefahren der Online-Welt stolpern oder holt man sich jemanden dazu, der die halt ein bisschen anleitet. Weil tun werden sie es sowieso. Man kann nur steuern, ob man sie blind machen lässt oder angeleitet.
Krass. Du hast jetzt gerade in 3 Minuten die komplette Position, die so ein bisschen meine ist, zusammengefasst. Bildungssystem. Also man könnte das Gefühl haben, dass du die LinkedIn- und Instagram-Diskussionen sehr intensiv verfolgst. Ich glaube nicht.
Aber gar nicht, also, gar nicht.
Aber einer, der es macht, fühlt das ja genauso. Also das ist ja das, was ich auch immer versuche, mit zum Beispiel jetzt hier mit dem Podcast, dass man einfach Leute im Auto, ne, auf der Fahrt zur Schule irgendwie erreicht, die man jetzt in einer Fortbildung, weil es halt wieder Zusatzarbeit ist und das verstehe ich auch, das ist immer für uns, wir kriegen es ja immer als Zeit drauf. Also es ist ja, beim Lehrer hast du ja ein gewisses Stundenkontingent, das kriegst du bezahlt und egal wie viel du jetzt zusätzlich dazu machst, ob du dich jetzt fortbildest oder ob du dich engagierst, das wird in dein Gehalt nicht mit eingerechnet. Also es
gibt, was dann übrigens dann auch wieder ein Nachteil vom Beamtengehalt ist, ne? Weil richtig, du sagtest, ja, du wolltest aber dein Beamtengehalt.
Ja, nein. Also wenn man sich natürlich, man kann sich dann schlanken Fuß machen. Das ist dann natürlich absolut klar. Ja, aber das ist nicht das übliche Publikum. Also die meisten sind engagiert und wollen auch was machen und wollen auch entsprechend sich engagieren. Und das ist auch im Berufsbild mit integriert. Also ich gehe nicht an eine Schule unwissend, dass ich nicht ein bisschen auch mich engagieren muss. Das heißt, es treffen sich dort, sag mal, 80% des Lehrerkollegiums engagiert sich in irgendeiner Form.
Und man wird ja Lehrer, weil man Bock hat, mit Kids und Jugendlichen zu arbeiten.
Sehr schmarrn. Also wenn ich jetzt auf Twitch gehe, so wie wir das machen, ja, dann wir gehen auf Twitch für Kumpels. Also ein Freund von mir hat halt Freunde, die schauen halt mit rein, weil wir halt dann gerade spielen und lachen sich dann auch ein bisschen kaputt, weil wir sind nicht gut, ja, ein Kumpel schon, aber die anderen nicht. Und ich finde es halt vielleicht auch witzig, ich mache meine Stimme auch an und dann spielen da so ein paar 50-jährige Call of Duty Warzone und es ist halt einfach zum Beömmeln, also ungefähr, wie die sich anstellen. Ja, okay, aber damit werden wir weder erfolgreich und das wollen wir auch nicht und so weiter, also, aber so wird man ja nicht Lehrer. Also ich gehe ja mit einem Konzept dahin, wenn ich das wirklich ernst meine, und dann würde ich mir ja auch was überlegen und dann würde ich mir schauen, wie mache ich das Entertainment dazu und so weiter. Aber das spielt ja bei uns keine Rolle. Twitch wird ja auch benutzt, eben um Kumpels quasi teilhaben zu lassen an dem eigenen Spiel, das kenne ich ganz häufig. Also dass manche das so in dem Bereich auch nutzen und nicht jetzt wirklich professionell. Aber nochmal, um auf den Punkt zu kommen, Schule und genau, Thema Medienkompetenz. Das ist das Thema gerade und ich finde diese Geschichte sehr, sehr nett, weil das haben wir an anderer Stelle häufig. Ich kann das kurz erklären, also das funktioniert ja so, dass Gelder, also ich weiß nicht, wie viele hunderte Euro ich schon aus privat, also das ist einfach, du als Lehrer investierst du viel privat. Also ich habe jetzt, es ist völlig egal, ob das jetzt nur eine Schachtel Batterien sind, aber das häuft sich halt einfach. Wenn du einen Wahlkurs hast und du musst Sachen kaufen, du kriegst dafür kein Geld in dem Sinne. Also es gibt keinen Topf, wo du sagst, ich gehe zum Schulleiter oder ich gehe zu demjenigen, der das Geld verwaltet und sagt, du, ich brauche mal hier eben 10 Euro, das geht nicht.
Also aber das ist doch schon ein Problem, oder?
Ja, ja, das ist das Problem, dass jede Schule quasi jeden Posten nachweisen muss an den Geldgeber. Und der Geldgeber ist ja bei uns zum Beispiel, also ist das Landratsamt. Das Landratsamt hat quasi, das ist der Sachaufwandsträger. Und das wird in der Schule ähnlich sein, außer es war in der Großstadt, dann ist es die Stadt, wenn es eine städtische Schule ist. Und vor dem muss man sich ja rechtfertigen, was man für Geld ausgibt, weil man darf natürlich nicht verwechseln, das sind ja alle Steuergelder. Und Steuergeld auszugeben muss ja transparent sein. Also wir können nicht einfach irgendwas kaufen. Ja? Also ich kann jetzt nicht sagen, also ich brauche für meinen Wahlkurs eine neue Fotokamera. Dann muss man schauen, aus welchem Topf, ne, es gibt unterschiedliche Budgets, wir diese Kamera kaufen. Und dann muss die Kunstfachschaft zum Beispiel beantragen, eine Kamera zu kaufen, die ich dann in meinem Fotokurs, den ich habe, verwende. Und das ist immer recht komplex, die Töpfe erstmal aufzuspüren, aus denen ich dann zum Beispiel so einen externen Vortragenden bezahlen kann. Ich bin ein bisschen überrascht, weil es gibt eigentlich fürs P&W-Seminar in Bayern zumindest einen ausgewiesenen Topf von 500 Euro pro Seminar für externe Referenten. Insofern wundert mich das ein bisschen, dass entweder der Kollege oder die Kollegin das vielleicht auch nicht wusste oder in einem anderen Bundesland das nicht so ist. Das weiß ich einfach nicht. Ich weiß nur, dass es in Bayern das eben gibt, dass man für Seminare solche Töpfe hat und die dann auch anzapfen kann. Aber da gibt es viele Beispiele. Also wir hatten da auch eine Schule, die haben nagelneue Beamer in Räume bekommen. Und dann hat man den Beamer angemacht und hat man gesehen, meine Herren, die Sonne scheint aber rein, da siehst du ja gar nichts. Ja. Und dann haben wir gesagt, ja, dann brauchen wir halt Vorhänge. Ja, also Vorhänge, da haben wir kein Geld für. Ich sag, was? Ich weiß ja wohl, wenn du einen Beamer für ein paar Tausend schon für ein paar Vorhänge kaufen. Nee, also können
wir nicht. Ich glaube, Ikea hat 20 Geld Euro, Vorhänge oder?
Ja, können wir nicht aus dem Medienbudget Vorhänge kaufen, das geht nicht. Ja, ich sag, auf einem anderen Budget, ja, es gibt kein Budget für Vorhänge.
Ach Gott. Ja, da werde ich jetzt schon wahnsinnig, wenn du das nur erzählst, dann bin ich wütend.
Nee, aber das ist eben kompliziert. Also das ist auch gar nicht jetzt irgendwie von meiner Seite her, ich sage jetzt mal abwertend oder so, sondern es ist in einer Schule wahnsinnig kompliziert, für jeden Posten quasi den passenden Finanzierungstopf auszumachen. Und wenn der nicht existiert, dann müsste der ja eingerichtet werden. Und da kenne ich mich einfach überhaupt nicht aus, wie kompliziert es ist, quasi so einen neuen Finanzierungsbereich aufzumachen. Aber es ist natürlich schon so, dass wenn wir jetzt einfach wild Geld ausgeben, dafür gerade stehen müssen. Und ich kenne Kollegen, die haben einfach mal, weil sie dachten, dass das in ihrem Budgetbereich ist, dafür Geld ausgegeben, hunderte Euro. Und die sind da drauf sitzen geblieben, weil es einfach falsch ausgegeben wurde. Das kann man natürlich sagen, ja, das hättest du wissen müssen. Klar, weil das ist ja auch, also es wird ja nach außen auch getragen, was kann man kaufen und was nicht. Aber es ist natürlich extrem ärgerlich. Und das ist einfach eine Sache, die ist halt Schule oder ob das jetzt, weiß ich nicht, ob das jetzt generell in den Ämtern so ist, das kann ich nicht mitreden. Das System ist einfach schwierig. Ja, es ist gut, weil es einfach auch die Steuergelder transparent macht, wie sie ausgegeben werden. Und ich finde, das ist wichtig, ist ganz wichtig, weil dann entstehen auch nicht irgendwelche Gerüchte, dass wir hier Geld zum Fenster rausschmeißen für irgendwas, was dann in der Ecke flackt, sondern das kann man auch nachvollziehen, also dass das ausgegeben wurde. Und ja, anscheinend hat da kein Topf sich finden lassen. Das heißt, der Lehrer hätte das halt aus seiner Tasche zahlen müssen. Ja, 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 gut, da weiß man immer nie, hat er das jetzt schon zum fünften Mal ertragen müssen und hat dann in dem Fall hat dann einfach keine Lust gehabt oder wie auch immer. Aber auch die Schulleitung muss man da ein bisschen in Schutz nehmen. Die kann auch nicht einfach so, wie sie will, Geld ausgeben, weil sie es entsprechend verbuchen muss. Also sie muss dann
ja, sagen, da kommt immer so ein bisschen der wie soll ich sagen, der Selbstständige aus mir raus, der sagt so, ja, macht halt einfach. Ja. Weil ich habe dann auch so weiter gedacht, so dann ladet halt einfach noch mehr Klassen ein, weißt du, dann macht halt nicht nur die 20 Hansel aus dem P-Seminar, sondern dann nehmt halt die ganze Oberstufe oder ich komme mal an einem Mittwochabend zu einem Freiwilligenkurs und dann können die ihre Eltern mitbringen oder ich weiß es nicht, weißt du, ja. Ich habe ja wirklich gesagt, plant mich irgendwie ein, ich hätte Bock, Jugendlichen von meinem Tun zu erzählen und von den Gefahren, auf die ich gestoßen bin und von meinen Learnings. So, das ist ja immer so dieses so, man muss ja nicht alle Fehler selber machen. Im besten Fall lernst du ja aus den Fehlern anderen und ich hätte gerne aus meinen Erfolgsgeschichten und meinen Fehlern erzählt, aber ja, ich sag mal, meine Zeit, also ich sag mal, Zeit aufwenden ist die eine Sache, aber dann auch noch Geld dafür ausgeben, an der Schule was erzählen zu dürfen, da irgendwann ist dann auch...
Nee, aber das finde ich eine nette Geschichte, weil das zeigt auch so ein bisschen, wie die Blockade eigentlich ist. Also du hast ja auch das Gleiche mit der Medienkompetenz. Also die Diskussion um Smartphones, die ist ja gerade ziemlich aktuell und es geht ja darum, Smartphones an den Schulen zu verbieten, weil sie einfach ein wahnsinnig großes Ablenkungspotenzial im Unterricht haben. Das ist ja auch unbestritten so. Und in Bayern gibt es ja dieses Smartphone-Verbot auch, dass man sagt, naja, die Schulen entscheiden selber, wie streng sie das handhaben, aber generell Smartphones einfach ausgeschaltet in der Tasche oder manche Schulen lassen das auch morgens abgeben und nachmittags geben sie es wieder aus oder wie auch immer. Aber Bayern kann sich das insofern dann auch wieder leisten, weil sie halt auch ein Programm haben, wo Tablets finanziert werden. Das heißt, die Schüler kriegen jetzt einen gewissen Geldbetrag, wenn sie das beantragen, für ein eigenes privates Tablet, das sie dann im Unterricht benutzen müssen eigentlich, weil das ist ja in so Tablet-Klassen oder in dem digitale Schule der Zukunft Pflicht. Also dann bist du quasi gezwungen, kriegst aber einen gewissen Geldbetrag, der auch ausreicht, sag jetzt mal, um das günstigste iPad kaufen zu können. Jetzt andere Bundesländer können sich sowas nicht leisten. Die können nicht sagen, ja, Handyverbot machen wir, aber dann haben wir ja gar keine Möglichkeit mehr, auf digitale Geräte zuzugreifen im Unterricht, weil die Schüler haben ja nichts außer ihr privates Handy. Und das ist auch wieder so eine Diskussion, wo man sagt, naja, irgendwie nicht ganz verständlich, weil Medienkompetenz ist uns ja einerseits wichtig, also brauchen wir ja Geräte und andererseits wollen wir aber gar nicht so weit gehen in die Medienkompetenz, weil wir merken ja die Ablenkungsgefahr. Und es ist eine total wirre Diskussion gerade entstanden, weil niemand so genau ein Rezept eigentlich hat. Wie wollen wir eigentlich Kompetenzen vermitteln, wenn wir sehr stark kontrollieren? Und wenn wir gar nicht kontrollieren, dann haben wir natürlich das Problem, dass die Schüler irgendwas machen. Ne? Also meine spielen halt dann in meinem Unterricht, mein Bio, sagen die, das lerne ich halt dann vor der Ex. Da kann ich ja so lange Brawl Stars spielen, muss ich jetzt nicht immer aufpassen. Ja? Und dann zocken die.
Ja.
Und dann erwischt er halt ab und zu, sag jetzt komm, das Ding weg und so weiter. Aber ich könnte auch, sage ich mal, auf dem Classroom Manager einfach alle Bildschirme schwarz klicken. Ja, werden alle aus. Ja, aber okay, immer diese externe Kontrolle. Weißt du, du hast immer Eltern im Hintergrund, die sagen, mach das nicht, tu das nicht. Aber wie wird man dann irgendwie selbstständig im Denken und sagen, Achtung, jetzt muss ich mich fokussieren, jetzt muss ich das Gerät ausschalten, weil jetzt ist es gerade wichtig. Und jetzt muss ich mich in der Schulzeit einfach gerade kriegen, dass ich das packe auch, Abitur schaffe und so weiter. Und privat, da habe ich ja dann Zeit für dies und jenes und so weiter. Also das wäre ja Medienkompetenz, auch mit den Daten umzugehen, einfach auch mit dem Gerät, in Anwesenheit des Gerätes, trotzdem konzentriert arbeiten zu können. Und das ist wirklich eins der Themen gerade. Und da, deswegen, also es gibt, und dann hast du ja gesagt, da muss man halt Externe holen, genau, wir haben dann eben Externe geholt, eben Digital School Story, die dann solche Projekte auch von außen betreuen, weil wir Lehrer ja gar nicht darin ausgebildet sind, solche Medienprojekte zu betreuen. Ich kann das, weil mich es interessiert, ich kann Videos drehen, ich weiß, wie das technisch funktioniert, kann mit KI und so weiter umgehen, aber das kann ich ja nicht von jedem erwarten und insbesondere ist das ja auch alles autodidaktisch passiert und nicht jetzt vom Studium oder so in der Lehrerausbildung irgendwie passiert.
Aber da wäre es doch dann jetzt, wenn ich kurz reingrätschen darf, auch irgendwie total spannend, wenn man jetzt einfach mal blöd gesagt, ich kann jetzt natürlich nur von mir selber reden, wenn man mich jetzt quasi nicht für ein P-Seminar oder so an eine Schule holen würde, sondern dass man einfach mal solche Stories auch einfach mal dem gesamten Lehrerkollegium erzählt. Ja, wenn du sagst, dass da dass man die, wenn man sagt, man kann die jetzt nicht ausbilden, dass jeder Lehrer, was weiß ich, mit KI eigene Musik und eigene Videos erstellen kann und Prompts schreiben lernt, oder von jedem Lehrer erwartet, sich mit YouTube und Twitch auseinanderzusetzen. Aber ich sag mal, 2 Stunden jemandem zuzuhören, das vielleicht einer coolen Präsentation locker präsentiert, dann holt man die auch ein bisschen ab. Und das Schöne ist ja auch, und deswegen ist ja die Medienwelt auch so spannend, das ist ja total interessant, was da passiert, weil du hast ja, das deckt ja total das Leben ab. Die Medien erzählen ja das Leben, und dann kann man von, wie gesagt, von Erfolgsgeschichten wie Charity-Projekten erzählen und von gefährlichen Stories, wenn man doch mal als Influencer, was weiß ich, irgendwo gestalkt wurde oder mit irgendwelchen psychisch labilen zu tun hat. Also du kannst das ja wirklich wie einen super spannenden Podcast aufziehen und dabei trotzdem Wissen vermitteln und so ein bisschen sensibilisieren, was da passiert.
Absolut. Nur, du hast ja selber schon gesagt, die wenigsten sehen da für sich, also das ist ja auch, wie gesagt, ich sag's nochmal, ich verstehe das, und ich weiß dadurch, dass du in der Nähe von Augsburg wohnst und meine Schule ist ja auch in der Nähe von Augsburg, und ich spreche hier mit einer Einladung als Ersatzeinladung aus, an unsere Schule zu kommen, weil ich weiß, dass unsere Schule und viele meiner Kolleginnen und Kollegen da schon sehr interessiert dran wären. Nur wir würden halt das immer, wir machen das oft als Abendveranstaltung, wo Eltern, Schüler und Lehrer nach Bedarf halt einfach vorbeikommen können und sich das anhören können. So machen wir halt solche, sag jetzt mal, Gäste, die halt von extern kommen. Weil klar, ich meine, natürlich, wenn du es Jahrgangsstufen machst, dann ist es eine Pflichtveranstaltung, dann macht man das so morgens um 10, sagt man, da kommt jetzt der Tobias und der erzählt euch 2 Stunden, und dann kommen die ganzen 9. und die sind da sicher total scharf drauf, das ist klar. Das wäre halt dann für die Schülerschaft, genau. Und wenn dann die Eltern und die Lehrer dabei sind, dann macht man es meistens abends, dass man dann so ein 1,5-stündiges Event draus macht. Wir haben ein sehr schönes Schulgebäude. Ich kenne jetzt, wenn du in deiner Nähe, wo du ja aufgewachsen bist, ins Gymnasium gegangen bist, da war meine Frau auch Referendarin. Ich kenne die Schule auch sehr schön.
Ja.
Aber wir haben eine ganz neue Schule. Also sie ist wirklich erst noch nicht mal ein Jahr alt. Neueste Technik, alles super. Also
du machst deinen Job als Werbepartner sehr gut.
Ja. Reden wir nochmal drüber, ob du da Lust
gerne hast. Da können wir in Kontakt bleiben.
Genau. Ja, und du bist ja quasi auch engagiert in der, sag jetzt mal, bayernübergreifenden Geschichte mit diesem Media for You. Das ist doch schon so eine Initiative, die quasi auf Bayern beschränkt ist, glaube ich, oder? Es gibt jetzt in Nürnberg was und es gab in München was. Und
richtig, richtig. Also genau. Das ist, ich glaube, wenn ich jetzt die, sag ich mal, geschäftlichen Beziehungen richtig zusammenbekomme, also ich glaube, das Ganze läuft unter dem Deckmantel von Medien Bayern, und ich glaube, Medien Bayern ist ja quasi eine Tochter vom Staat, soweit ich weiß, also von Bayern. Und quasi unter der Medien Bayern gibt es dann eben einmal die Start into Media sozusagen Gruppe oder Firma, ich weiß nicht genau, als was man das bezeichnet, und deren Aufgabe ist es eben, quasi Medienaufklärungsarbeit bei Jugendlichen zu betreiben, und vor allem, glaube ich, auch der Fokus, deswegen heißt es auch Start into Media, so dieses Berufsfördernde, sage ich mal, durchzusetzen. Also sprich, Jugendliche, so gut es geht, darauf vorzubereiten, in die Medien zu starten. Sprich, verschiedene Berufsfelder vorstellen, vielleicht auch dann schon direkt mit ein paar Firmen in Verbindung bringen. Jetzt ist ja in 4 Tagen ist ja jetzt die Media for You in Nürnberg. Da bin ich ja auch wieder den kompletten Tag vor Ort. Und da sind ja dann auch Radiosender sind vor Ort, Spieleentwickler sind vor Ort, Videoproduktionsfirmen sind vor Ort. Und da kann man dann halt einfach mit denen reden. Ne? Also einfach, meistens haben die auch noch einen Workshop dabei. Also ich weiß, ich glaube, Radio Franken oder so hat da, glaube ich, immer sogar auch wirklich so ein kleines Setup immer mit dabei, dass Leute dann so für 5 Minuten ihre eigene Radioshow moderieren können, sich das dann auch als MP3 speichern, sich dann halt gut abgemischt mit Radio-Jingles hören. Also das ist so ein bisschen deren Aufgabe. Und ich glaube, unter den Medien Bayern gibt es dann auch noch Games Bavaria. Das ist dann eben, die fokussieren sich eben sehr auf die Spieleentwicklung. Mit denen bin ich 2020 in Verbindung gekommen, weil die Gamescom ausgefallen ist wegen Corona, genau. Und dann haben die einfach alle bayerischen Spiele, die sie hatten, von bayerischen Spieleentwicklern auf Twitch gestreamt. Und dann habe ich quasi für Games Bavaria die bayerischen Games sozusagen angetestet und vorgestellt. So kam der ganze Kontakt zustande. Und das ist ja ganz lustig. Das ist ja jetzt mittlerweile sogar, ich bin da irgendwie so reingerutscht, dass ich ja jetzt sogar mit unserem Digitalminister, mit dem Fabian Mehring jetzt sogar so ein bisschen in Kontakt stehe. Und ich habe den jetzt, glaube ich, schon innerhalb des letzten Jahres, glaube ich, 4-mal gesehen oder so. Das ist total spannend, wie man da so reinrutscht.
Ja, der ist echt ein sehr engagierter Mann. Da bin ich echt froh, dass wir den haben. Der war auch bei uns an der Schule. Wir hatten ja so ein Virtual Reality Projekt auch am Laufen und haben auch mit einem E-Book, das sein Ministerium oft mitfinanziert hat, auch eingesetzt. Und dann war er zu Besuch. Absolut super Typ und macht auch wirklich alles mit. Er hat dann gleich auch einen Podcast hier, den ich ja auch in meiner Serie quasi veröffentlicht hatte, mit Schülern gemacht. War total cool. Und ja, genau, das Games Bavaria, das habe ich auch gesehen. Da war auch ein Kumpel von mir vor Ort, hat sich das angeschaut. Ich hatte da leider keine Zeit. Und das Media for You war ich mit zwei Schülern aus dem Fotokurs. Sind wir nach München gefahren und haben uns das angeschaut. Und das fand ich schon beeindruckend und auch schade gleichzeitig, dass das dann einfach so wenig auch, ja, bekannt ist es, glaube ich, schon. Aber es ist halt so, ja, man bekommt dann Werbung an die Schule überlegt dann, welchem Kollegen legen wir das ins Fach. Ah, da Drebbels, der macht doch den Fotokurs, das ist Medien und Foto. Und dann kriegst du das ins Fach und dann ist das sozusagen deine Sache, wie du das dann, ja, und das meistens vormittags. Das heißt, da musst du dann wieder schauen, dass du da überhaupt frei kriegst, weil das für mich selber ist es ja jetzt keine Fortbildung in dem Sinn. Ich hatte dann 4 Workshops gebucht mit den Schülern zusammen, die wir uns angehört haben und mittendrin sind wir, genau, du hast ja gesagt, da sind Radiosender gewesen, die haben dann so professionelle Aufnahmen gemacht. Das fanden die Schüler natürlich geil, weil das hat man halt sonst nicht. Wir haben weder das Equipment an der Schule, noch kann man das so schnell mal eben abmischen und auch Kamerainterviews und Highspeed-Aufnahmen, also oder es war so Slow-Mo-Aufnahmen von so Konfetti in der Luft und die Schüler dann so, das waren super Sachen dabei, also auch VR und ja, und eure Live-Moderationen ja dann immer zwischendrin, das war auch cool, da konnte man auch mal mit reinhören. Also ein super Event und das wird man sich halt verstärkt einfach wünschen, aber geht ja nicht, aber man wird sich ja wünschen, dass man irgendwie Kontaktdaten hat, klar, genau, also das Media for You zum Beispiel sagt, meldet euch doch bei uns und wir vermitteln dann vielleicht für eure, weil es ist München und es ist Nürnberg. Klar, es sind die beiden größten Städte in Bayern. Ich verstehe, dass das natürlich da diese zentralen Punkte hat. Und was macht jetzt jemand in Cham oder in Hof oder so? Und man sagt, naja, das sind für uns Anreise 300 Kilometer oder Aschaffenburg oder sonst was. Habt ihr da nicht irgendeine Möglichkeit, uns wen zu vermitteln aus der Nähe? Gibt ja.
Richtig, richtig.
Aber da ist irgendwie, ja, warum, wer macht's, was kostet es alles und so weiter und ja, der Bedarf oder die Anfrage der Schulen ist da einfach nicht da. Also es ist einfach nicht, wenn jetzt wirklich wöchentlich da eine Schule anfragen würde, ich glaube, auch wenn jetzt es im Digitalministerium wäre, ich glaube, da Dr. Mehring wäre der Letzte, der dann sagt, nein, da wird es aufgreifen und das ist auch bei uns, der ist da interessiert, was läuft an den Schulen hier in der Region und da wird er schon was machen. Also das ist auch durchaus realistisch, aber irgendwie.
Ich glaube, man muss bei der Media for You Veranstaltung, muss man glaube ich auch noch sagen, also ich glaube, das ganze Starting to Media Team, jetzt will ich nicht lügen, aber ich glaube, die bestehen auch nur aus 4 oder 5 Leuten. Also ich glaube, da muss man auch sagen, ich glaube, dass da wirklich diese zwei Veranstaltungen zustande kommen, die ja wirklich da ein oder zwei Tage meistens ging. Ich glaube, in München waren es 2 Tage, in Nürnberg ist es immer 1 Tag. Das funktioniert auch nur, weil du da wirklich 4, 5 extrem Engagierte hast, die dann einfach mit der Unterstützung quasi des bayerischen Staates das Ganze aufbauen. Aber das ist jetzt auch nicht so, als ob da jetzt so ein 30-köpfiges Team das sich immer ausklügelt, sondern das basiert auch einfach auf ein paar sehr, sehr engagierten Leuten. Aber dann ist es ja schön, wenn man sowas hat und dann das auch in so einem großen Umfang machen kann, um dann auch so Signale nach oben zu schicken. Schaut mal, das funktioniert. Das ist was Tolles und das brauchen wir und das brauchen wir noch viel mehr.
Ja, und es platzt halt jetzt nicht aus allen Nähten. Also es hat man halt gemerkt, es sind viele Schülerinnen und Schüler da, aber es war okay, es war überschaubar. Es war jetzt nicht so, dass man angefragt hat und gesagt hat, nee, alles voll. Also es war dann auch noch nach einer Woche der ein oder andere Platz frei. Und ja gut, das ist halt auch ein Signal. Dann denken die halt auch, ja okay, also es ist wohl offensichtlich der Bedarf nicht so hoch, es reicht so, wie wir es organisiert haben und ich sehe es halt nicht so, weil vor Ort an den Schulen passiert in dem Sinne, was das angeht, gar nichts. Wir hatten vor 10 Jahren so ein, in der 11. Klasse ein Medien, ich sag jetzt mal Fach.
Tatsächlich?
Ich weiß gar nicht, wo das gelandet ist. Wo ist das? Das hat man einfach eingestampft. Da habe ich Videos gemacht, haben wir da und alles mögliche. Und mir denke, ja, also jetzt wäre das interessant, weil jetzt ist Video und Plattformen unendlich und es ist ganz raus. Ja, ich meine, klar, du kannst im P-Seminar nach wie vor solche Sachen anbieten. Ja, aber wer traut sich das zu? als Lehrer sowas anzubieten, dann brauchst du ja wirklich Experten an der Hand, die dich da unterstützen, weil du selber kannst ja nichts dazu beitragen. Ich meine, ich kann fachlich alles Mögliche in Chemie und Bio machen, da bin ich ja Fachmann. Aber im Medienbereich kann ich halt gar nichts machen. Es kann ja gar keiner an der Schule irgendwas anbieten im Medienbereich, weil wir ja niemanden haben, der dort ausgebildet ist. Es gibt keinen.
Und weil es auch nicht ausgebildet wird. Also du kannst ja jetzt auch nicht Lehramt Medien studieren, gibt's ja nicht.
Und in Kunst spielt es keine Rolle. Ich meine, das ist ja auch klar, warum. Ich meine, das ist eine akademische Kunst. Da kann TikTok oder da kann YouTube nicht eine wesentliche Rolle spielen, weil das halt auch keine anerkannte Kunstform jetzt ist. Wobei Video ist schon eine anerkannte Kunstform und Foto und so weiter. War ja auch nicht immer so. Aber das ist halt immer dann ganz schwierig, weil wenn ich akademisch Kunst studiere, dann habe ich halt zwar mit den Medien an sich Kontakt, aber nicht mit dem Bereich. Also das ist Quatsch. Und es ist immer noch mehr irgendwie so ein Ausbildungsberuf. Ja, der Mediengestalter, das ist ja ein Ausbildungsberuf. Und es gibt ja viele neue auch. Es gibt ja sogar VR-Mediengestalter mittlerweile als Ausbildungsberuf seit einem Jahr, glaube ich. Daher hält es an die Gymnasien irgendwie gar nicht so Einzug. Aber es machen viele eine Ausbildung nach dem Gymnasium. Es ist ja gar nicht mehr so, dass so wahnsinnig viele studieren gehen. Und darauf müsste man, glaube ich, auch ein bisschen mehr Fokus legen.
Das ist auch meine Mission. Also wenn Leute mich immer, also es passiert ja auch häufig, ne, im Twitch-Stream, ich habe ganz viele Leute, also meine Hauptzielgruppe, würde ich ja mal sagen, ist so 15- bis 20-Jährige. Ne? Natürlich habe ich auch Grundschüler dabei, ich habe auch sehr viele Erwachsene, aber meine Kernzuschauerschaft, würde ich sagen, ist schon so 15 bis 18, 15 bis 20. Und da kommt auch ganz oft die Frage, boah, ich mache jetzt Abi, ich weiß gar nicht, was ich danach machen soll, was hast du gemacht? Und ich predige immer, macht eine Ausbildung. Also ich bin absoluter Praktiker. Mhm. Ich habe einfach für mich gemerkt, in der Ausbildung, einfach blöd gesagt, mit älteren Menschen zusammenarbeiten. Also ich war mit Abstand der Jüngste. Also ich war jetzt, ich war ja, als ich meine Ausbildung gestartet habe, war ich 18 Jahre alt. Ich glaube, der nächstälteste war, glaube ich, Anfang, Mitte 30, ja, und da lernst du dann einfach ganz schnell so Kompetenzen wie, na, blöd gesagt, sich unterordnen, eine Hierarchie verstehen, respektvoll sein, aber dann auch ganz schnell eben sich an Termine halten, eine Arbeitsmoral, wie verhalte ich mich fremden Leuten, einem Kunden gegenüber, und das sind alles Dinge, die du an der Uni nicht mitbekommst. Und ich finde immer diesen, ich verstehe den Weg, dass man nach der Schule direkt in die Uni geht, weil man dann einfach noch in diesem theoretischen Lernen drin bleibt und man behält sich ungefähr sein Drive-By. Aber ich würde immer sagen, der beste Weg, wenn mich jemand fragen würde, was ist der beste Weg, dass ich mich persönlich am sinnvollsten weiterentwickle, würde ich sagen, Schule, Ausbildung und dann, wenn du Bock hast, noch Uni hinten dran zu hängen, mach das, weil mit dem ganzen praktischen Wissen aus der Ausbildung und auch so Selbstorganisation und all dem kommt man, glaube ich, viel erfolgreicher durch die Uni, als wenn man aus der Schule direkt da rein stolpert. Oder es gibt dann halt auch den Weg wie bei mir, dass ich einfach merke, ich brauche die Uni nicht. So, mir macht das Arbeiten Spaß, es ist was Gutes. Und da werden so viele Kompetenzen in der Ausbildung vermittelt, die einfach fürs Leben helfen. Also ich wäre niemals auf YouTube heute so erfolgreich, wenn ich nicht in der Ausbildung diese ganzen Dinge wie Selbstorganisation, Zeitmanagement, Arbeitsmoral, ne, sich auch mal durchbeißen, auch mit in schlimmen Zeiten stabil und gerade bleiben und nicht den Kopf verlieren. Das sind alles Sachen, die ich in der Ausbildung gelernt habe.
Ja, deswegen machen ja auch viele diese dualen Studiengänge.
Weil absolut, das ist richtig gut.
Ja, dass du sagst, du hast Kontakt zur Arbeitswelt, aber du hast danach einen akademischen Beruf, den du halt, ja, einfach, manche sind halt auch und sagen, ich möchte gerne, wenn ich Abi habe, einen akademischen Beruf haben und möchte studieren, aber so ganz alleine, vielleicht mit Kontakt zur Firma, und dann habe ich mit dualem Studium, sehr beliebt bei uns, dann die beste Wahl getroffen. Aber natürlich
aber auch sehr anstrengend.
Ja, absolut. Und die Plätze sind natürlich auch nicht so, wie wenn ich jetzt sage, ich gehe an die Uni, habe ich 600 Plätze oder so. Also geht natürlich nicht. Von daher muss man da auch gut sein, dass die Firmen sagen, okay, ja, nee, dein Profil passt uns. Und ja, da musst du dich ja quasi wirklich auch schon bewerben. So wie bei einer Ausbildung ja auch. Ne? Da musst du mir ja auch.
Sogar wahrscheinlich intensiver.
Ja, denk, weil die Plätze halt einfach noch nicht so. Aber es wird ausgebaut. Also ich glaube schon, dass das, was du sagst, bei den Schülern im Kopf ist, dass sie sagen, nee, also ich glaube, ich habe einfach mehr für meine persönliche Entwicklung, wenn ich auch Kontakt zur Arbeitswelt habe, schon nach dem Abitur. Aber klassische Studiengänge, auch der Lehrer. Also der Lehrerberuf, es wird ja diskutiert, ob man nicht das auch als so eine Art duales Studium irgendwie aufziehen könnte, vielleicht auch gerade im Grundschulbereich, aber da ist noch nicht viel passiert, weil das ja eigentlich ein Berufsbild ist, das müsstest du eigentlich von Anfang an erleben, weil ich kann zwar Chemie und Bio studieren und das gefällt mir auch ganz toll und dann werde ich vor eine 8. Klasse gestellt. Jo, dann ist die Realität da. Ja?
Was sagst du zum Thema Lehrer, sagen wir mal, bis zur 9. Klasse zu einem Ausbildungsberuf zu machen?
Also am Gymnasium ist es tatsächlich schwierig, weil am Gymnasium, wir haben Themen, die sehr tief gehen und was heißt Ausbildungsberuf? Also du brauchst halt, das ist schon wahr, du brauchst schon dieses Theoriestudium mit auch der Erfahrung eines wissenschaftlichen Praktikums und mehrere, wo du im Labor stehst, wo du auch mal Tiere präparierst und so weiter, das brauchst du schon auch. Also ich kann ja nicht mit einer 9. Klasse, und das machen wir in der 9. ja auch ab und zu mal, dieses Jahr hat es leider nicht geklappt, Schweineaugen präparieren und so weiter. Du brauchst ja diese praktische Erfahrung auch. Und es müsste dann auch in diesem Ausbildungsberuf so verknüpft sein, dass quasi sehr viel Theorieinhalte mit auch dem praktischen und dann noch dem unterrichtlichen verknüpft werden. Also das stelle ich mir sehr schwer vor, das in ein, sag jetzt mal, Konzept zu verwursten. Ich kann jetzt nur fürs Gymnasium reden, also ich kann jetzt nicht für die Mittelschulen reden, wo man sagt, da ist jetzt der Theorieanteil oder das Hintergrundwissen nicht so von entscheidender Bedeutung. Das könnte man eben auch machen als Ausbildungsberuf. Aber man muss auch immer sagen, man muss ja die Attraktivität des Lehrerberufs, und das habe ich ja am Anfang gesagt, für mich war das auch ein Punkt, sicheres Gehalt, Beamtentum. Und wir legen, und das ist ja kein Geheimnis, als Gymnasiallehrer bei A13, und wenn man Studienrat ist und wenn man Oberstudienrat, so wie ich, man steigt dann auf in der Zeit, dann hat man A14 und A14, das kannst du mal googeln bei Gericht oder bei Polizei oder bei anderen Bereichen des Beamtentums, was das gleichgestellt bedeutet. Also in der Polizei bist du da Gott weiß wer und hast da etliche Untergebene, Führungspositionen, und wo man sagt, boah, krass, das ist der Herr so und so, der ist der Oberkriminalrat oder was auch immer, ja. ich bin auch Oberstudienrat, ja, und dann so, ja, also Lehrer, komm. Aber also A14 ist im normalen Beamtentum, wo man sagt, naja, ein Polizist fängt mit A9 an oder so. Das ist halt schon etwas, was den Beruf attraktiv macht, weil er ein sicheres, gutes Gehalt bringt. Wenn ich es als Ausbildungsberuf mache, kann ich das nicht halten. Also da kann ich nicht A14 am Ende machen. Also ja. A14 rechtfertigt sich, oder A13 rechtfertigt sich ausschließlich durch die Länge des Studiums und durch zwei Staatsexamen, durch die man durch muss. Und damit ist zumindest für den Gymnasiallehrer ein Ausbildungsberuf kein, das ist überhaupt nicht Diskussions.
Ich habe nur deswegen gefragt, also ich sehe deinen Punkt absolut, bloß ich hatte in meinem persönlichen Umfeld hatte ich drei Leute, die quasi Grundschullehrer und Lehrerin werden wollten, und alle drei haben tatsächlich hingeschmissen, weil sie gesagt haben, das Studium, sie können es nicht, sie würden es lieben, mit Kids zu arbeiten, aber sie sind nicht für dieses theoretische Durchgepauke gemacht, nur um dann einem Zweitklässler 4x4 beizubringen.
Und das ist ja auch nicht in allen Bundesländern so. Das hat man in anderen Bundesländern, hat man da eine eigene Schule, also pädagogische Hochschule oder wo man dann auch eher die Pädagogik im Schwerpunkt auch mit Kontakt zu den Kids und so weiter erlernt. Das ist halt in Bayern, hat halt dieses, ich meine, du musst überlegen, ein Grundschullehrer steigt ja jetzt auch mit A13 ein. Also sie haben ja das angepasst, weil wir einfach zu wenig Grundschullehrer haben. Und jetzt steigen ja die Grundschullehrer, es ist jetzt ein bisschen ja banalisiert, also ist nicht ganz so einfach, aber dennoch ist es so, letztendlich in den nächsten Jahren, dass die dann alle auf A13, ob sie da einsteigen, weiß ich nicht, aber auf A13 gehen. Das heißt, so ein Grundschullehrer verdient dann genauso wie ein Gymnasiallehrer, hat aber natürlich in der Studienlänge und auch in der Tiefe der Fachwissenschaft natürlich nicht so, ist er nicht so tief eingestiegen. Aber du musst ja den Beruf attraktiv halten. Und natürlich sagen viele, naja, aber die Arbeit an sich an einer Grundschule, die ist jetzt mindestens so anstrengend wie die Arbeit an einem Gymnasium. Auch wenn jetzt das Gymnasium vielleicht nicht den pädagogischen Schwerpunkt so legt, hat das Gymnasium halt andere Punkte, die anstrengend sind, anspruchsvoller Unterricht oder anspruchsvolle Korrektur oder auch solche P&W-Seminare, die einen gewissen Anspruch haben. Aber die Pädagogik, die in so einer Grundschulausbildung und Studium und so weiter und Fähigkeiten, die man da mitbringen muss, die sind ja nicht weniger wert, sage jetzt mal Gehalts mäßig als die, die ein Gymnasiallehrer mitbringen muss. Und deswegen hat man das auch jetzt angepasst, einfach um die Attraktivität zu erhöhen und es wertzuschätzen. Also das ist immer alles, wo ich sage, das wäre eigentlich von der Ausbildung und von der ganzen Geschichte sinnvoll, aber nur unter dem Aspekt, dass man ja, die Gehaltsklasse beibehält und das ist halt dann wahrscheinlich nicht möglich. Könnte ich mir vorstellen, ich bin da nicht so tief drin. Aber ja, ich verstehe.
Aber spannend, die Sichtweise zu haben, ja.
Ja, aber ich verstehe den Punkt absolut und stimme dem auch zu. Der trifft natürlich auch, wenn du jetzt hier in die Stadtschulen in Augsburg gehst und wirst dort, ich wurde ja an einer Innenstadtschule auch ausgebildet. Ja, das ist halt einfach was anderes. Ja, das ist einfach ein anderes Unterrichten, wie jetzt bei mir jetzt draußen in Gersthofen, wo man sagt, ja gut, da sind einfach die Schüler auch und deswegen bin ich ja da. Die sind einfach anders. Ja, ist anders. Da ist es ruhiger, da ist man einfach ein Stück weit gelassener, hat auch nicht diese große Durchmischung an unterschiedlichen Charakteren wie in einer Stadt, wo jetzt halt sehr vielfältig ist. Ja, also das muss einem auch liegen. Ja. Und darauf muss man vorbereitet sein. Also die reine Theorie, und das kann ich absolut nachvollziehen, ist erstens nicht jedermanns Sache und bringt auch nicht den guten Lehrer, also der gute Lehrer wird erst so einen guten Lehrer, der kann nicht von Anfang an sich hinstellen und dann ist der ein guter Lehrer, sondern der muss sich entwickeln, also der muss seine Erfahrungen machen, der muss auch schlechte Erfahrungen machen, der muss auch mal scheitern, der braucht ganz viele Erfahrungen, eher dann aus sich selbst quasi heraus dann auch versucht besser zu werden oder Sachen zu optimieren und ich meine, das trifft auf die meisten Berufe zu. Immer dann, wenn man mit Menschen irgendwie in Kontakt ist, ich meine, du kriegst ein Feedback von deinem Chat auch jetzt direkt so, ja, und das nimmst du ja auch mit, auch danach noch und das macht ja jeder und man versucht besser zu werden, nicht unbedingt in dem Sinn, dass man sich dann da irgendwie immer nur an der Masse orientiert, finde ich, oder? Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn jetzt einer sagt, mach das so, ja, dann mache ich das so, ne? Wenn Schüler sagen, das ist scheiße, dann sage ich ja nicht, ja gut, dann mache ich das morgen so, ja nee, also man denkt ja auch, wo was passt zu mir. Ein Ausbilder sagt zu mir, ja, Sie müssen da und da strenger sein. Ja, dann teste ich das aus und dann merke ich, das passt überhaupt nicht zu mir. Wenn ich jetzt den da scharf anrede, das ist einfach überhaupt nicht mein Stil. Also ich muss ja auch mit meinem eigenen Stil irgendwie klarkommen und glaubhaft wirken. Und das ist was, wo viele auch mit fallen, sage ich jetzt mal, ihre Persönlichkeiten, dass sie sich was aufzwingen lassen, was nicht zu ihrer Persönlichkeit passt. Und dann wirken, die Schüler merken sofort, wenn man, und ich glaube, das merken auch deine Zuhörer und Zuschauer sofort, wenn du gekünstelt irgendwie probierst, einen Stil dir anzueignen, der überhaupt nicht deiner ist. Und ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe nicht viel bei dir reingeschaut, ja, aber ich habe reingeschaut, gerade jetzt in deinem 24 oder 14 Tage
ja, Dauer. 24. Oder so. Ach so, ja, ja.
Und du hast einen Stil und dafür bist du ja auch beliebt. Also da bin ich mir sicher und das sind einfach Leute, wo ich auch reingucke, wo ich sage, ja gut, der spielt halt. Der spielt mein Spiel. Ja, ich gucke ja auch rum. Ne? Wer spielt jetzt gerade zum Beispiel Halo? Ja, Halo Infinite, das spiele ich halt gerne, dann gucke ich rum, wer spielt das. Ja, dann guckst du zu, oh ja, der spielt halt. Da schaust du halt zu, wie spielt der und wie du gesagt hast, dann guckt man zu, wie jemand spielt. Lernt vielleicht einen Trick und so weiter und das ist der Inhalt, warum ich das gucke. Ich habe auch eine Switch, ich habe auch Mario durchgespielt, Odyssey, ich habe Zelda alle durchgespielt. Also ich habe das auch alles gespielt.
Schön und zu hören.
Ja, schleim. aber deswegen war mir der Content bei dir jetzt nicht so wichtig, wenn du Mario spielst, sondern dann guckt man es wegen dir. Und das ist ja quasi dann genau das, wo man hin will, dass die Leute wegen dir es gucken. Und bei Lehrern ist es so, dass da gibt es eine berühmte Studie, die Hattie-Studie, die sagt, der Unterricht ist zwar natürlich Kern, aber die Lehrerpersönlichkeit, die bringt es voran. Das heißt, wenn die Schüler quasi den Lehrer als jemanden authentischen und jemanden wahrnehmen, der sich um sie bemüht und der auch willens ist, sich quasi um den Menschen zu kümmern und auch das aus Leidenschaft macht, pusht es so den Unterricht nach vorne, wie es keine einzige Unterrichtsvorbereitung, Methode oder sonst irgendetwas machen kann. Und da deckt sich das doch. Also da ist ja wirklich, deckt sich quasi dein oder überhaupt jemand, der medienschaffend ist. Ich meine, ich sage immer, bei Letizia auch gesagt, wir sind ja eigentlich auch Content Creator, wir Lehrer, wir kreieren auch den ganzen Tag.
Absolut, absolut.
Also, und wir stehen ja auch vor den Leuten und müssen irgendwie entertainen und viele nehmen das aber nicht für sich an, also sagen, ich bin doch kein, nein, ich bin, das müssen, das, ich kann das auch ganz langweilig machen, die sind hier, um was zu lernen, da sage ich, also für mich ist es nicht so, ich stehe gerne vorne und das wurde mir auch in der Ausbildung so mitgeteilt, ja, also sie gehen ab vorne, ich sage, ja, aber das ist ja auch der der Kern des Geschäfts. Und wir sagen, nee, überhaupt nicht. Aber ich sage doch, also für mich ist es so ein bisschen der Kern des Geschäfts, dass man auch so ein bisschen, ja, aus diesem monotonen Lehrervortrag irgendwie rauskommt. Ja, das Mixer kann nicht, ist nicht, ist auch wieder nur dann authentisch, wenn man es für sich annimmt. Und bei dir ist es so, ich gucke rein und okay, das ist Hübi, ja, okay, den erkenne ich auch. Entweder wieder ein Ausschnitt, also nur ein Audioausschnitt und ich würde, also man erkennt dich gleich. Und das meinen die, glaube ich, auch bei der, beim Einspannen, um wieder den Bogen an Anfang zu kriegen mit dem speziellen Humor. Du hast, weiß nicht, ob die das auf speziellen Humor beziehen, aber aufs Spezielle. Also das ist schon...
Das stimmt schon.
Dass du
Ja, du, absolut. Man muss sich seine Individualität schon irgendwie erarbeiten und bewahren.
Ja, vor allem bewahren, ja genau. Weil man nämlich immer guckt, ihr ja insbesondere, oh, Feedback, oh, und ich, oh, da hat einer so und das wird, der eine macht es so. Nein. Also die eigene Marke und es ist ja immer in eurem Bereich, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, Personal Branding, Werbepartner kriegt man ja nur, wenn ich meine Person quasi auch als Marke irgendwie einen Wiedererkennungswert hat. Und ja, also deswegen, ja, du machst ja auch Klamotten oder was, alles, Musik habe ich gesehen.
Machst ja, auch. Ja, ich, erst letzte Woche wieder war ich im Studio wieder, habe zwei Songs aufgenommen.
Ja, aber, und dann macht man Erfahrungen, wo, kann ja auch mal sein, dass die Leute, und das ist nicht meine Meinung, ich habe mir deine Musik angehört, ich mache auch hobbymäßig Musik, aber auch auf Spotify ein paar Lieder, aber es ist einfach nur Quatsch, also ich mache halt einfach nur, weil... das ein Hobby ist.
Bei mir auch. Ich werde mich niemals als professioneller Musiker sehen.
Nein, also wenn die neuen, ich habe jetzt nur die neuen Lieder gehört, wenn die in der Playlist auftauchen, würde ich überhaupt nicht wahrnehmen, dass das ein Hobby ist oder so. Also wirklich gut. Und ja, aber da kriegt man ja auch Feedback. Ja, und das ist ja auch etwas. Vielleicht rutscht man ja dann auch da irgendwie hinein. Also man muss sich da echt breit aufstellen. Und man merkt, da ist eine Nische, da bin ich auch irgendwie mit gut dabei, warum nicht? Also ist ja auch gut. Man muss sich trauen.
Richtig.
Oder?
Also, absolut.
Viele sagen, nee, Musik kommt, brauche ich gar nicht anfangen. Wieso denn nicht? Er muss ja nicht singen, muss ja nicht rappen. Man kann ja auch nur so irgendwie mal Musik irgendwie, eine Idee oder so machen. Warum nicht? Vielleicht kommt es an. Vielleicht gibt es ein Publikum dafür, auch für die Modegeschichte. Ja.
Und spannend, ja. Das ist, da könnte man jetzt nochmal ganz tief einsteigen, aber ich glaube, dann sprengen wir jetzt ein bisschen den Rahmen. Aber vielleicht kann man das ja noch immer an einem Schulvortrag dann nochmal ein bisschen vertiefen.
Also bleiben wir gerne dran. Ich würde nur eine Sache zum Schluss noch ansprechen, deine Charity-Geschichte.
Ja.
Das kam ja im Anspann vor. Ich habe gesagt, dieses Hashtag HübiCharity. Da machst du einen 24-Stunden-Stream, oder? Vielleicht kannst du da nochmal kurz erklären, was das ist und wie das abläuft, weil das fand ich schon sehr, sehr spannend.
Ja, also das Ganze war jetzt zum 9. Mal dieses Jahr. Also ich habe ja im März 15 habe ich ja angefangen und ich quasi im Dezember 2016, ich mache das immer so zum Jahreswechsel, mache ich das quasi immer. Entstanden ist es so ein bisschen, ich habe damals noch sehr aktiv Handball gespielt. Leider ein Opfer, was ich bringen musste für meine Online-Karriere, dass ich mit Handball aufhören musste, weil einfach die Termine sich zu sehr gebissen haben. Da habe ich dann irgendwann, mein Vater ist auch sehr aktiv im Handballverein. Ich war Handballtorwart und mein Dad war früher auch Torwart. Wir haben dann immer so Tortraining gemacht und dann an irgendeinem Montagabend im Winter sind wir aus der Halle dann raus nach einem Training. Und da habe ich zu ihm gesagt, so du Papa, irgendwie ich erreiche jetzt so ein paar Menschen. Also wir reden damals von, ich hatte auf YouTube glaube ich, ich weiß nicht, vielleicht 1500 Abonnenten oder irgendwie so. Also eigentlich für YouTube-Verhältnisse total klein. Ich habe irgendwie gesagt, ich erreiche da jetzt der Menschen und ich hätte irgendwie Lust, was zurückzugeben. Also die Inspiration kam auch so ein bisschen aus dem deutschen Hip-Hop tatsächlich. Ich habe da ein paar Künstler, ein Kollege zum Beispiel, der ganz in der breiten Masse ganz kontrovers aufgefasst wird von, sag ich mal, Retter der Menschheit mit seinen Charity-Aktionen bis hin zu absolut abgespaceter Sektenführer. Der ist wirklich eine ganz wilde und bunte Persönlichkeit, wirklich. Aber der hat eben auch damals immer so ganz viele Videoblogs hochgeladen, wie er nach Afrika geflogen ist, wie er damals, glaube ich, auch, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es Palästina war oder irgendwo darunter auf jeden Fall geflogen ist und hat da dann einfach quasi Schulen ausgestattet mit seinen Albeneinnahmen, mit Technik und allem. Und ich war so, boah, das ist so cool, ich würde auch gern was machen. Und dann meinte mein Papa so, ey, ich kenne da jemanden, eine Bekannte von ihm, die so in Indien, nee, in Tibet war das, die leitet da so ein Heim, wo quasi Straßenkinder aufgenommen werden und dann für ein paar Jahre in so einem Heim wohnen können und die kriegen dann eine Schulausbildung und quasi, wenn die dann aus diesem Heim rauskommen, dann sind die quasi auf die Arbeitswelt vorbereitet, wo die ermöglichen ein bisschen so tibetischen Straßenkindern quasi so den Einstieg in die normale, wohlhabendere Gesellschaft durch Bildung quasi. Und dann habe ich gesagt, ey, geil. Ich habe irgendwie Lust, da was zu machen und dann, ja, so 24-Stunden-Streams sind immer so besondere Events, die man als Streamer gerne macht. Also es ist genau das, nach was es klingt. Man fängt, man drückt um 14 Uhr nachmittags oder so auf seinen Ich-gehe-live-Button und der bleibt dann bis zum nächsten Tag 14 Uhr quasi an und man ist dann eben die ganze Nacht über wach. Und da habe ich das damals gemacht und ich glaube, damals habe ich 900 Euro, glaube ich, gesammelt in meinem ersten Stream. Ich glaube, 920 Euro oder so. Und das war für mich absolut der Wahnsinn. Und kleiner Funfact an der Stelle, das war auch der Moment, wo da meine Eltern YouTube so richtig ernst genommen haben. Also die haben mir nie Steine in den Weg gelegt, aber die waren immer so, ja, ja, lass den Jungen da in seinem Kinderzimmer machen, was er will. Ich habe natürlich auch immer nach der Arbeit, ich bin halt um 17 Uhr von der Arbeit nach Hause gekommen und war dann von 17.30 Uhr bis 23 Uhr in meinem Zimmer und habe Videos produziert. Das war mein Leben. Und die haben halt so gesagt, ja, es ist sein Hobby, wir lassen ihn machen, aber ne, irgendwann endet die Phase dann auch wieder mäßig. Und als sie dann aber gemerkt haben, okay, der sammelt auf einmal 900 Euro für einen guten Zweck mit dem, was er da einmal in seinem Zimmer macht, da ist dann so, das war der letzte Dominostein, der fallen musste, dass meine Eltern das so wirklich ernst nehmen, was ich da tue. Und das hat sich dann irgendwie zu einer Tradition entwickelt, dass ich jetzt immer tatsächlich zum Jahresende, das war jetzt dieses Jahr, wie gesagt, zum 9. Jahr in Folge, immer zum Jahresende oder jetzt mittlerweile mache ich es immer so 1-2 Tage nach Neujahr, dass ich da so einen 24-Stunden-Charity-Stream mache und das ist mittlerweile eine richtige Marke geworden. Ich habe auch viele, die mittlerweile so sagen, ey, mit deinem normalen Content, den schaue ich nicht mehr, weil ich älter geworden bin oder weil mich einfach Nintendo nicht mehr interessiert oder weil ich einfach keine Zeit mehr habe. Gibt ja tausend Gründe, warum Leute einen online verlassen. Aber für Hübi Charity, da schalte ich immer ein. So, also das ist tatsächlich ein Riesending geworden. Ja, und jetzt das wurde immer mehr. Dann waren es, glaube ich, im Jahr darauf, nach den 900 waren es dann, glaube ich, 2000. Und ich glaube, dann waren es irgendwie 7000. Und dann wurden es 16.000. Ja, und jetzt dieses Jahr haben wir jetzt, ich glaube, 142.000 waren es, glaube ich, in 24 Stunden gesammelt. Ja, Wahnsinnssumme. Also über alle Hübi Charities verteilt, also über die neuen Hübi Charities verteilt, sind es jetzt über 500.000, die wir quasi für einen guten Zweck gesammelt haben, ja.
Wahnsinn. Ja, ich bin durch Zufall draufgekommen, es war jetzt nicht die Zeit, wo ich geguckt oder wo ich gucken konnte, wo das quasi live war. Ja. Aber klar, das hat die Recherche schon sehr gewürdigt. Also das fällt schon auf im Internet. Da bist du schon jemand anscheinend, der selbst so einem automatisierten KI-Recherchesystem dann ja, als Marke quasi auch dein Engagement quasi heraussticht. Also das ist schon... Ja, Wahnsinn. Also das finde ich wirklich absolut beeindruckend. Eine Sache natürlich sowieso, dass es geht, also dass man einfach so, ich sag jetzt mal als Laie, klingt das so einfach, ne? Ich mache so einen Charity-Stream, da gibt es ja so Tools wahrscheinlich dafür, oder? Dass man dann spenden kann oder wie funktioniert das technisch?
Genau. Also ich nehme da tatsächlich einfach mein ganz normales Spendentool. Mhm. Also es ist halt normalerweise so, das ist auch das, was jeder Streamer in seinen normalen Streams verwendet. Da wird quasi Geld gespendet und ja. dann, sag ich mal, von dem Euro, den man spendet, gehen dann quasi 2 Cent an diesen Anbieter quasi dafür, dass er die Technik zur Verfügung stellt. Der muss natürlich auch immer was verdienen und dann quasi 98 Cent kommen bei mir an. So, das sind so diese typischen Gebühren. Und das wissen die Leute aber auch. Und ich glaube von, wie gesagt, wir haben glaube ich 141.800 oder so gesammelt. Und dann gibt's auch ab und zu immer noch so ein paar Spenden, die zurückgezogen werden, wenn irgendwie Kids ohne Einverständnis der Eltern irgendwie das machen. Die holen das Geld dann wieder zurück. Und dann eben von den Gebühren, da gehen eben von den 142.000, gehen dann immer noch so mal 1,5 nochmal weg an Gebühren und zurückgezogenen Spenden und so. Genau. Und um das jetzt, glaube ich, noch anzuschließen, weil du meintest, dass das so geht. Ich glaube, die Magie von diesem Event ist eben, dass ich ja mir schon immer, sage ich mal, Zwecke raussuche, die aus der Community kommen. Also meistens so Mitte November sage ich dann, ey, kennt ihr irgendwelche Orte in Deutschland oder auf der Welt, wo gerade Geld gebraucht wird? Und dann kriege ich natürlich mal ganz viele unterschiedlichste Vorschläge. Wir haben auch tatsächlich schon mal für eine Privatfamilie gesammelt aus der Community, deren Haus abgebrannt ist. Und dann konnten die quasi da so ein bisschen den Aufbau ihres Hauses wieder finanzieren. Jetzt dieses Jahr hatten wir jetzt ein Tierheim, wir hatten den Kältebus in München, dann auch einen Verein in Köln, der sich für den Elefantenbestand in Afrika einsetzt. Also wir sind da wirklich thematisch gar nicht irgendwie eingeschränkt. Mir ist eben immer nur wichtig, und ich glaube, das ist dann eben auch die Magie des Events, dass ich weiß, dass das Geld ankommt und dass das Geld nicht in irgendwelchen Verwaltungsapparaten versumpft, weil ich kann jetzt 100 Euro an die Caritas spenden. Ich werde nie wieder erfahren, was mit dem Geld passiert. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal, ob davon erstmal 40 Euro für die Verwaltungskosten draufgehen, weil natürlich je größer ein Verein wird, musst du auch Leute bezahlen. Und ich mache es eben immer so, dass ich, wenn ich mir dann die Vereine ausgesucht habe, dann fahre ich auch vor dem Event, soweit es mir möglich ist, zu denen hin oder telefoniere mit denen in Teams oder so, mache dann eben auch ein Video, wo ich das zeige, wo ich die Örtlichkeiten zeige und auch jetzt dieses Jahr, nachdem die Spenden kamen, hatte vier Vereine, ich habe wirklich das Geld ganz glatt auf den Cent durch vier geteilt und überwiesen und mache dann eben im Nachhinein nochmal ein Video, so, das Geld ist angekommen, ich habe auch schon Mails bekommen, wo die mir schreiben, was sie mit dem Geld machen, ich habe auch nochmal zwei Zwecke persönlich besucht und mir dann nochmal angeschaut, was mit dem Geld passiert, also die Leute wissen einfach, wenn da gespendet wird, sie wissen exakt, wo ihr Geld ankommt und dass es richtig angelegt ist für einen guten Zweck, und ich glaube, dann haben die Leute auch ein gutes Gefühl zu spenden, das versumpft nicht in irgendeinem schwarzen Loch, sondern man sieht direkt eben auch dadurch, dass ich das per Video begleite, was mit dem Geld passiert. Und dadurch, das gibt den Leuten nochmal, glaube ich, ein sichereres und besseres Gefühl, da vielleicht auch mal einen Euro oder 10 oder 50, wie auch immer, dazulassen.
Ja, ich kenne das von einem Kollegen, der hat das gemacht, auch so ein Geschichtslehrer war das. Der hat so ein Projekt in Gersthofen durchgeführt, was dann auch immer, auch in den, sag jetzt mal, in der Celebrity-Szene, Comedy und so weiter gut angekommen ist. Die haben dann immer in unserer Schule quasi so Veranstaltungen gemacht, wo auch dann Gerhard Polt kam und so weiter. Der hat dann gesammelt und ist dann tatsächlich dann persönlich dann in die Regionen gefahren und hat das Geld dann, das hat was, ist was ganz anderes. Also glaub mir, das war auch immer, wo alle gesagt haben, wow. Weil das einfach dann, ja, man war dabei und man erlebt dann auch, was passiert damit. Man sieht denjenigen dort vor Ort und so. Es hat was ganz anderes wie dieses, wie du sagst. Also nichts gegen die Caritas. Also die Caritas muss sich natürlich auch in ihrer Organisation aufrechterhalten. Das ist ja klar, dass da ein großer Anteil dann natürlich auch für die Bürokratie verloren geht bei solchen Spenden. Das ist ja auch, muss ja auch so sein. Aber es ist was ganz anderes, wenn jemand das persönliche Engagement auch noch aufbringt, zu sagen, ich setze mir jetzt in den Flieger, ich nehme jetzt hier quasi das Geld mit, mehr oder weniger.
Ja, so im Geldbeutel, das Bargeld.
Ja, so ungefähr war es. Da ging es um Zwangsarbeiter und so weiter. Da ist er zu den einzelnen Familien, ist da hin und hat die besucht und hat die dann da unterstützt. Also das muss man einfach dann auch sagen, krass, großen Respekt, weil man hätte ja auch einfach das irgendeiner entsprechenden Organisation überweisen können, aber das nimmt man sich dann, glaube ich, auch nicht. Und gibt einem doch ein, also ich kann es jetzt nicht, weil ich das ja nicht mache, aber du, gibt einem ja auch ein gutes Gefühl. Also das pusht einen ja auch.
Und das ist mittlerweile, glaube ich, zu meinem Hauptantrieb auf YouTube geworden, ja, muss ich tatsächlich so sagen, weil ich immer weiß, wenn ich jetzt nicht Gas gebe, so, dann weiß ich, dass Hübi Charity nächstes Jahr quasi nicht mehr so groß ist, und das will man nicht. Also wir haben es jetzt fast immer geschafft, dass es mehr als das Vorjahr war. Ich bin auch ganz froh, dass wir einmal quasi weniger als im Vorjahr hatten, weil dadurch habe ich mir so ein bisschen den Druck genommen, ich muss besser performen als letztes Jahr, weil Leistungsdruck bei einer wohltätigen Veranstaltung nichts zu suchen hat. Ob man jetzt 500 Euro, 10.000 oder 50.000 oder was auch immer sammelt, ist egal. Jeder Cent für den guten Zweck ist gut, so. Aber man baut sich dann doch irgendwie immer selber so einen Leistungsdruck auf und will sich toppen, und dadurch, dass wir das einmal jetzt eben nicht hatten, habe ich mir jetzt auch ein bisschen den Druck genommen, aber trotzdem denke ich mir so, komm, gib Gas, versuch noch ein paar mehr Leute zu erreichen, weil dann ist Hübi Charity auch nächstes Jahr noch mal einen Ticken cooler als im Vorjahr. Also das ist schon natürlich nicht ausschließlich, aber mit zu einem meiner Hauptantriebe geworden, quasi Gas zu geben.
Hi, bin nächstes Jahr dabei.
Sehr schön, sehr schön.
Aber da musst du mich nochmal dran erinnern, weil ich bin ja nicht täglich bei dir irgendwie und sag ja, hey.
Ja, wenn wir dann unsere regelmäßigen Veranstaltungen bei dir an der Schule haben, wo ich dann meine Story immer wieder Eltern erzählen kann, dann kriegst du es mit.
Ja, da kriegst du natürlich auch nochmal ordentlich einen Push. Das hoffe ich dann schon. Ja, wir kennen das schon. Also wir haben auch ein schlimmes Erlebnis an unserer Schule gehabt, wo ein Schüler schlimm verletzt wurde. Dann haben wir natürlich auch gesammelt, klar. Aber da haben wir natürlich auch kaum Möglichkeit. Man macht es in der Schulcommunity natürlich dann schon, aber so in dem großen Rahmen ist natürlich immer schwierig. Ja. Aber klar, also eine super Sache. Eine letzte Frage hätte ich natürlich noch. Hast du schon die Switch 2 vorbestellt oder bist du jemand, der einen Premium-Zugang irgendwie hat, der sich die quasi
Nee, gar nicht. Also sie ist vorbestellt, sie ist sogar doppelt vorbestellt. Ich habe sie einmal bei Mediamarkt vorbestellt, aber nachdem ich mitbekommen habe, dass Mediamarkt jetzt schon einige Absagen rausgehauen hat, so nach dem Motto, sie haben mehr Vorbestellungen angenommen, als sie Konsolen bestellen dürfen, habe ich sie jetzt nochmal sicherheitshalber bei Nintendo selber nochmal bestellt. Und wenn ich sie dann zweimal hier liegen habe, dann verlose ich sie einmal an die Community oder schenke sie einem guten Freund oder was auch immer. Also ich glaube, mit einer Konsole macht man nie was falsch.
Nee,
und ja, ich freue mich drauf. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Der Anfang ist ja noch sehr entspannt. Es kommt jetzt nur das neue Mario Kart und dann kommt im Juli ja dann das neue Donkey Kong. Freue mich auf beides sehr, weil das Donkey Kong-Spiel von den Mario Odyssey-Machern ist. Und Mario Odyssey ist ja mit Abstand mein Lieblingsspiel. Und dann hoffe ich mir dann doch so ein schönes 3D-Abenteuer wie bei Mario Odyssey. Das ist jetzt doch wieder 8 Jahre alt und seitdem kam nichts mehr an die Klasse ran. Und
ja,
dann
soll ja auch nicht. Also es ist ja auch immer so wirklich ein Event gewesen, ne? Wenn das neue Mario oder auch wenn das neue Zelda kommt, wo man sagt, wow, ich habe das auch Ocarina of Time auf N64 schon durchgespielt und dann immer, dann habe ich lange kein Nintendo gehabt und dann erst wieder die Switch und das war wieder, Zelda war wieder der Wahnsinn. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde Zelda noch einen Tick besser wie Mario, aber Mario...
Kann ich verstehen, wenn man das denkt. Kann ich absolut verstehen.
Weil ich in der Welt einfach mehr eintauchen kann. Sag jetzt mal, aber von der Gestaltung, von den Ideen ist schon Mario schon der Wahnsinn gewesen. Also das muss man schon sagen. Ich habe es dann auch mit meinem Sohn nochmal durchgespielt, weil der hat dann irgendwie auch gedacht, er möchte es jetzt auch nochmal angehen. Und dann haben wir das nochmal so ein bisschen... Ja, in Kooperation. Man kann ja, einer ist der Hut, einer ist Mario.
Genau. So nee, das ist wirklich sehr schön gemacht. Nee, das Schöne an Mario ist ja, also wirklich dieses ausgereifte Gameplay. Also es ist wirklich, ich spiele es jetzt 8 Jahre und es ist immer wieder schön. Also da kann man jetzt wirklich, könnte man ganz tief in die Thematik einsteigen. Also dieses Movement, dieses programmierte Movement ist so detailreich und so direkt, präzise, dass du wirklich präzise, du kannst Distanzen überwinden, da glaubst du gar nicht, dass das geht, aber man weiß dann, wenn man seinen Hechtsprung noch ein bisschen in der Luft verzögert, erhält man ein paar mehr Pixel Höhe und wenn Mario sich diagonal bewegt, beschleunigt er schneller, als wenn er sich geradeaus bewegt, das heißt, man springt dann so leicht S-linienförmig in der Luft, um dann nochmal so diesen extra Meter rauszuholen, um dann doch so eine total riesige Lücke zu überwinden, die eigentlich gar nicht gedacht war und selbst 8 Jahre später wird immer noch neuer Stuff entdeckt, also wirklich, das ist der absolute Wahnsinn. Das ist,
ich sehe schon, also wenn du da mal mehr Zeit hast, kannst du ja Doktorarbeit noch nachreichen.
Ja, wirklich.
Ich glaube, ich gebe genug Inhalte für eine 100-seitige Arbeit über Movement, Level Design und alles. Also das ist schon echt beeindruckend.
Aber das überlasse ich dann den Videospielstudenten. Die sollen das machen. Ja. Ich spiele lieber.
Games Bavaria beim nächsten AAA Bavaria, genau. Du, also jetzt sind wir schon bei über 90. Du, ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich. Es war super.
Hat wirklich Spaß gemacht, ja. Besser als gebe ich dir recht.
Erhofft. Und genau. Also ich würde mich freuen, wenn wir in Kontakt bleiben. Also das wäre eine super Sache. Und vielleicht, ja, wie du gesagt hast, das wäre eine coole Sache, wenn das mit der Schule klappt. Aber ich will
definitiv
nicht festnageln, also bei sowas ist immer blöd, aber man kann ja nochmal in Kontakt treten, dann schauen
wir. Nee, aber ich habe wirklich Spaß, vor Leuten zu reden und das ist auch immer eine schöne Abwechslung, weil so viele Leute einem online auch folgen, man sitzt halt dann doch den ganzen Tag nur in seinem Büro und ich bin jemand, ich liebe den echten menschlichen Kontakt. Wenn man dann irgendwie die Möglichkeit hat, wenn man die Möglichkeit hat, über sein Lebenswerk zu reden und wenn man sowieso gerne redet, dann Leuten auch noch vielleicht ein bisschen helfen kann oder die aufklären kann und man vielleicht dann auch noch eine schöne Zeit an dem Abend hat, das ist doch eine Win-Win-Situation für alle.
Vielleicht wärst du doch ein guter Lehrer geworden.
Ich sag's dir, Lehrer ist ein Beruf, wo ich sag, definitiv, da würde ich mich sehen, also ohne Frage.
Ja. Du, alles Gute weiterhin und wir bleiben in Kontakt und ich danke dir nochmal ganz herzlich. Hat Spaß
gemacht. Ich danke für die Einladung.
Also, mach's gut.
Ciao.
Ciao. Ja, und das war's schon wieder. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt.
Gibt's Buffs.